guten Abend. Gott ist gut alle Zeit. All the time. Lass uns aufstehen und lass uns Gott loben und preisen, ihn anbeten, ihm alle Ehre geben. Halleluja. Die Güte Gottes wollen wir rühmen. Ein Ort der Liebe, ein Ort des Erbarmens, ein Ort der Erlösung. Dort hat dein Sohn alles für uns gegeben. Und du dein Bestes, dein Liebstes, dein Allerliebstes. Vater, ich preise dich. Ich danke dir heute für diesen Ort der Erlösung. Wir sind erlöst nicht mit Gold und Silber, sondern durch das Leben Jesu Christi. Halleluja, Halleluja. Du hast ausgerufen dort, es ist vollbracht. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Und zwar grenzenlos. Er liebt dich inwendig und auswendig. Und er liebt Jesus in dir ganz besonders. Halleluja, Vater, ich preise dich. Begegne uns, Herr. Begegne uns gerade jetzt in dieser Abendstunde. Wir sind auf Empfang. Wir stellen uns ein auf dich. Und Heiliger Geist, wenn es noch irgendwo fehlt, stell uns so ein, dass wir die Stimme Jesu hören. Nicht die Stimme eines Menschen, sondern die Stimme des guten Hirten. Herr, rede. Heiliger Geist, hab du deinen Weg heute Abend. Sag uns das, wo uns der Schuh drückt. Zeig uns, was in unserem Leben defekt ist. Zeig uns, was dir nicht gefällt, was dich nicht ehrt und dich nicht verherrlicht. Erforsche. Erforsche, o Herr. Deine Gemeinde, heilige deine Gemeinde, mach du das selbst, Vater. Es ist deine Gemeinde. Halleluja. Vater, deine Hand ist auf meinem Leben. Du führst mich, du leitest mich, du formst mich, du prägst mich, du segnest mich, du heilst mich. Deine Hand ist heute Abend auf deinem Leben. Lass uns Amen sagen. Amen, und ihr dürft Platz nehmen. Die Hand Gottes ist über uns. Preis dem Herrn. Heute Abend ist mein Thema: Gott bringt Licht in deinem Leben. Brauchst du Licht? Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. So, Gott will ein Licht anzünden. Doch bevor das passiert, möchte ich dich einladen und darauf hinweisen, wir haben gute Predigten, gute Andachten, gute Themen. Leute hören, sind gesegnet, und wenn die gesegnet sind, wirst du auch gesegnet. So, ich möchte dich einladen für morgen. Morgen haben wir um 11 Uhr Frauenbrunch. Schwestern werden Schwestern erzählen, wie Gott sie geführt und gesegnet hat, werden aus ihren Erfahrungen berichten. Also denk dran, für die, die morgen kommen, auch von bei den Schwestern morgen Vormittag, 11 Uhr, bring ein bisschen so Knabbersachen mit. Schwestern. Okay, das geht bis 14 Uhr etwa. Dann abends, Gott hat mir ein Wort gegeben, ich möchte euch wieder ermutigen. Es gilt für alle, da sind nicht nur Schwestern eingeladen, da sind auch Brüder und Männer eingeladen. Gott stärkt dich in Zeiten der Not. Du sollst Kraft bekommen, Power, gestärkt werden. Gott stärkt dich in Zeiten der Not, und man muss sich vorher aufrüsten, vorher sich vorbereiten, vorher eine Zufluchtsstätte suchen, vorher, nicht erst wenn die Not da ist, ist alles zu spät, vorher Geld sparen, nachher hast du gar kein Geld mehr, vorher seine Sachen in Sicherheit bringen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns jetzt vorbereiten für eine Zeit, die kommt, die noch gar nicht da ist, aber die wird kommen, und wohl dir, wenn du da etwas auf die Seite gelegt hast für Zeiten der Not, gelernt hast für Zeiten der Not, empfangen hast für Zeiten der Not, etc. Am Sonntag ist das Thema: Mach aus schlechten Zeiten gute Zeiten. Du kannst jeden Fluch umkehren und aus jedem Fluch einen Segen machen. Und das will ich dir sagen, wie man das anstellt. Dann möchte ich noch hinweisen, vom 15. bis zum 22. Februar, jeweils 19 Uhr, da hört meine Fastenzeit auf, das sind 40 Tage rum bis dann. Und dann möchte ich, das hat Gott mir gezeigt, es soll eine Zeit der Gnade, der Heilung und der Heimsuchung Gottes sein. Und dann habe ich rausgepickt die Mitte, Tage der Heilung. Und habe ich gebetet, Herr, soll das so sein? Und dann sagte der Herr, ja, bevor du irgendwie jemanden einladest, diene mit der Kraft, mit der Gnade, mit der Salbung, die ich dir gegeben habe. Und das möchte ich auch tun. Einfach die Zeit nehmen, Leute einladen und ich denke, dass Gott etwas tun wird. Ich bin also guter Hoffnung, denn das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und ich habe im Laufe der Jahre schon so viele tolle Sachen mit Gott erlebt in meinem Dienst. Also wir müssen nicht hinterm Berg halten, sondern ich kann einfach sagen, Gott ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott, ein starker Gott. Und Gott wird auch diese Tage benutzen. Also ich habe dafür gebetet und bete immer noch dafür. Und einige Geschwister auch in der Gemeinde, die fasten mit. Und wer fasten möchte und nicht weiß, wie er es machen sollte, der kann es ins Internet gehen, auf unsere Homepage. Und zwar unter Verschiedenes. Und da steht 100 Tipps zum Fasten, wie man anfastet, wie man abfastet. Und 50 Vorteile des Fastens und was Fasten bewirkt. Und was Fasten verändert und dann noch andere Ratschläge, so auch im Natürlichen, die Gesundheit. Und ich denke, für die Gesundheit kannst du auch nicht genug tun heutzutage. So, ich mache dir Mut, also bedien dich und schau das nach. Und wer das nicht hat, der soll mir sagen, ich druck's dann dir raus. Also 100 Punkte, Tipps und Ratschläge für ein gesegnetes Fasten. Es hilft. Und was die Heiden können, das können die Christen zweimal und sollten zweimal können. Okay, Gott bringt Licht in deinem Leben. Weihnachten ist lange vorbei, Neujahr inzwischen auch. Nur die Wirtschaftskrise mit dem Epizentrum USA und so weiter, obwohl dort der neue Präsident da ist und so weiter, ständig neue Nachrichten, Schocknachrichten. Da bricht eine Firma zusammen, dort und so weiter, dort strauchelt eine Bank, dort werden Leute entlassen etc. Und es sieht dunkler. Es gehen immer mehr Lichter aus und eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und ich möchte sagen, die meisten Leute verstehen nicht das Reden Gottes. Die denken, jetzt kommt der neue Präsident, jetzt wird es wieder aufwärts gehen. Leute, da können 10 Präsidenten kommen und es wird nicht aufwärts gehen. Wenn Gott etwas vorgenommen hat und was sagen möchte, dann ist alles stille vor dem Herrn. So, wer Gottes Reden nicht versteht, der wird es auch nicht verstehen. Wer der Herr jetzt nicht helfen kann, dem kann er auch nachher nicht helfen, wenn die Not da ist. Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt, der kann auch nicht gerettet werden. Es ist wie in den Tagen Noahs und sie achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging, bis es zu spät war. Wer nicht erkennt, dass das Unglück sich naht, dass eine Lawine auf die Welt zurollt, Audi meldet jetzt arbeitslos oder also stoppt seine Produktion, damit man Autos verkauft. Weißt du, es ist wie bei einer Tsunami-Katastrophe. Zuerst geht alles wieder zurück. Und man denkt, ach guck mal, jetzt ist Land in Sicht wieder. Aber dann kommt umso mächtiger diese Sturzflut, diese Welle. Und Gott warnt seine Kinder und seine Kinder sollen sich vorbereiten. Wenn das kommt, ich bin gar nicht überrascht. Das ist ja schon, das haben wir schon lange gewusst. Und das musste kommen und das wird auch so kommen. So, es ist so wichtig, dass wir uns nicht von der fantastischen Augenwischerei da, auch von unserer Bundesregierung, die Augen verblenden lassen. 100 Euro Kindergeld, ach. Da denken manche, oder jetzt kriegt ein bisschen Geld, bisschen Steuern nachgezahlt für das alte Schrottauto. Jetzt geht's aufwärts. Das mag theoretisch sein, aber ob das praktisch sich auswirkt in unserem Land, da stelle ich eine große Frage. Leute, die kein Licht Gottes haben, die glauben jeder Lüge und jedem Schwindel. Aber Menschen, die Erkenntnis Gottes haben, die sagen, Vorsicht, Achtung, das kann nicht gut gehen. Das gelbe Licht ist nicht das grüne Licht und das gelbe Licht ist auch noch nicht das rote Licht. Im Psalm 36, das ist mein Einstieg heute für das Wort Gottes, wir werden nachher noch mehr anschauen, Psalm 36, Vers 10, in deinem Licht sehen wir das Licht, in deinem Licht sehen wir das Licht. Du bist die Quelle, oder andere Übersetzung sagt, du bist die Quelle, die uns das Leben schenkt, oder deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Das ist also in diesem Vers alles drin enthalten. In deinem Licht, nicht in meinem Licht oder in unserem Licht oder in deutschem Licht oder amerikanischem Licht. Nein, im Licht Gottes sehen wir erst das wahre Licht. Was das wahre Licht ist, dass es alles nur Blendwerk ist. Um zu leben und zu überleben, brauchen wir ein anderes Licht. Leute, das ist wichtig. Um zu leben und zu überleben, brauchen wir ein anderes Licht als das Sonnenlicht. Die Sonne ist da und die Sonne ist wichtig, aber Gott sagte, es werde Licht. Und da war die Sonne noch gar nicht da. Die existierte noch nicht. Die Sonne und Mond und Sterne sind erst am dritten Tag geschaffen worden. Lies mal in Genesis 1. Das sind also nicht, um zu leben, um zu existieren, brauchen wir nicht das Sonnenlicht. Da brauchen wir ein anderes Licht. Das Licht, das aus der Ewigkeit herkommt. Das Licht, das von Gott kommt. das Licht ist gut und wichtig, und ich bin immer auch dafür, Licht und Leben gehört zusammen, und zwar das richtige Licht. Das richtige Licht. Licht im Einzelnen, im Herzen. Und das ist wichtig, dass jeder Einzelne so eine brennende Kerze, ein brennender Strahler Gottes ist, das leuchtet in der Dunkelheit, das Licht hat. Und Jesus sagt, habt Salz und habt Licht bei euch. Also du sollst immer in deinem Leben Licht haben. Also nicht unterbelichtet sein, sondern wirklich die Situation ausleuchten. Wie sagt die Schrift, wie steht es dort genau, was steht da drin und so weiter. Was meint der Herr, wenn er so und so redet? Es ist so wichtig, dass du das natürliche Licht kennst, aber noch viel mehr das übernatürliche. Der natürliche Mensch, der sündige Mensch kennt nur das natürliche Licht und so weiter. Und die Frommen und die Religiösen, die kennen nur was, was sie sehen. In diesem Licht, sie sehen das Natürliche. Ihre Augen werden gehalten von diesem Satan, er hat sie geblendet. Und wenn Satan einmal die Augen den Menschen geöffnet hat, die sehen nur noch Fehler, sehen nur noch Probleme, die sehen nicht die Zukunft, sie haben keine großen Erwartungen. Und denk nur, der religiöse Saul, dieser fromme Jude, der jagt die Christen bis nach Damaskus, und plötzlich umleuchtete ihn ein Licht, heißt es, ein anderes Licht als das religiöse Licht, was er vom Judentum und Professor Gamaliel hatte, und er fiel wie tot zu Boden. Wenn du im Lichte Gottes einmal kommst, der schaut dich durch, erforsche mich, Gott, haben wir gesungen, dann siehst du erst, was du wirklich bist und was du wirklich hast und nicht hast, was dir fehlt. Moses war einmal in der Gegenwart Gottes, eine längere Zeit, 40 Tage, 80 Tage oder wie auch immer. Auf jeden Fall, er war in der Gegenwart Gottes und hat mit Gott geredet, hat mit Gott Kommunikation gehabt. Und jedes Mal, wenn wir mit Gott Kommunikation haben, passiert uns das Gleiche, was mit Moses passiert ist. Er strahlte und da kamen zurück die Leute und haben gesagt, wir können dein Strahlen nicht angucken, du bist anders. Du strahlst wie ein Engel. Du strahlst. Und er musste eine Decke tragen vor seinem Gesicht, also wenn er dann ins dem Volk dienen wollte, musste er eine Decke tragen. Wenn du mit Gott begegnet bist und Gemeinschaft mit Gott hast, und zwar dann sehen deine Augen ganz was anders und die strahlen. Die strahlen, die haben eine Freude, die haben die Antwort in sich, die haben die Lösungen, die sehen nicht nur die Probleme, die sehen die Lösungen. Wenn du Gottes Licht in deinem Leben gefunden hast, siehst du die Lösung, die Heilung, die Befreiung. Saul war geschockt, als er dieses Licht erblickte. Und er sagt, ich war nicht ungehorsam dieser Erscheinung. Diese Erscheinung hat sein Leben durch und durch geprägt und umgeworfen und verändert. Viele Menschen haben Angst, ins Licht Gottes zu kommen. Stell dir mal vor, heute würde der Herr dich durchleuchten. Man kann heute schon sehen, dass du unter deinen Klamotten trägst, wenn man so in den Flughafen oder sonst wo eingeht. Dann weiß man, ohne dass man dich betastet. So, und stell dir mal vor, Gott durchleuchtet heute dein Inneres, deine Gedanken. Wir sagen, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Aber Gott erratet die Gedanken, Gott weiß, was wir denken. Viele Menschen haben Angst, die Wahrheit zu erkennen. Sie merken dann, dass sie komisch wären und so weiter. Die geben sich was an, der Kleider und der Kaiser und seine Klamotten und seine Kleider und so weiter. Ja, die Leute spielen Theater in unserer Gesellschaft, die machen alles so weiter wie bisher. Aber so ein kleines Kind sagt, du bist ja nackt. Du bist ja nackt, du bildest dir was ein und so weiter. Sie merken viele nicht, solange sie nicht in das Licht Gottes sind. Da sind sie alle verblendet, alle verblödet und alle sagen das, was die anderen alle auch sagen, denn die möchten ja nicht negativ auffallen, aber im Licht Gottes siehst du die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit im Lichte Gottes siehst, dann das kann durchaus passieren, dass du nackt, bloß und jämmerlich und elend vorkommst. In seinem Licht sehen wir das Licht, was mit uns wirklich los ist, dass wir arme Leuchter sind vielleicht. Wir geben so viel vor und sprechen, was wir für eine Vollmacht haben, was wir für Kraft haben, was wir für eine Dynamik haben. Das ist alles nur Strohdreschen. So, da vielleicht merken dann plötzlich, wenn wir in das Licht Gottes hineinkommen, dass wir umkehren und umdenken müssten. Und Mensch, wo bin ich da hineingeraten? Geh mal nachts. Nachts, da stolperst du und da eckst du da an und da eckst du da an. Das ist ein großes Problem, warum Leute immer anecken, weil sie nicht das Licht Gottes haben. Wenn du das Licht Gottes hättest, würdest du wissen, also mit dem hast du nichts zu tun, der ist komisch. Der hat Stacheln und Hörner und ist ein Biest, der beißt. Du würdest sofort erkennen, weil es den Menschen ist das Licht Gottes verloren gegangen. Adam erkannte noch, was das für ein Tier ist, ein Igel oder ein Löwe oder ein Wolf oder ein Hund oder eine Katze. Und er gab den Tieren Namen, er erkannte, was für Wesenszüge das sind. Im Licht Gottes siehst du die Wesenszüge der Leute. Da musst du das Gesicht angucken, musst das nicht einmal, du musst nur hören oder nur irgendwo in der Nähe kommen und du spürst sofort, nicht nur was er für Krankheiten hat, das ist auch noch gut dazu, aber nein, wie er gewickelt ist. Du, das ist, der Mann ist nicht koscher oder die Frau und so weiter. Und du würdest nicht an die falschen Leute so oft geraten, wenn du das Licht Gottes in dir hättest. Das Licht würde sofort signalisieren. Das Licht würde zuerst mal zurückwerfen. Und Licht sieht man nur in der Finsternis. Und du siehst, wenn du mit Finsternis zusammenkommst, wirst du mit dem Licht, entdeckst du das Licht, was das Licht wirklich ist. Ohne Finsternis ist Licht, gibt es kein Licht. Ein Licht braucht ein Gegenüber, eine Wand, auf die es fallen und reflektieren kann. Und wenn du mit Menschen zusammenkommst, mit Leuten zusammenkommst, mit Situationen zusammenkommst und du hast das Licht Gottes, es reflektiert sofort zurück, so als Feedback. Gott will dir sein Licht geben, dass du so ein Feedback hast, wenn du die Zeitung liest, dass du ein Feedback hast, wenn du die Bibel liest, dass du plötzlich, du kannst die Bibel ja nicht lesen ohne dem Licht Gottes, du verstehst nicht. Es muss zurückgeworfen werden. Der Heilige Geist muss deinem Geist Zeugnis geben, und das ist das Licht hier, dass das wahr ist, dass es so ist und dass es so stimmt und dass es so kommen wird und was es auch immer ist. Viele Menschen, sie haben Angst vor dem Licht Gottes, wenn nämlich das Licht Gottes kommen würde, würden sie sofort erkennen, Mensch, ich bin in der falschen Gemeinde, ich bin auf dem falschen Dampfer, ich bin mit den falschen Leuten zusammen und ich treibe die falschen Dinge. Und lass mich rumtreiben von diesen Dingen, und das gibt dann ein furchtbares Erwachen. Das ganze Gericht Gottes, was angesagt ist, was kommen wird, das jüngste Gericht, wie man das nennt, ist nichts Besonderes, Leute. Gott wird nur alles zeigen, wie die Wahrheit ist. Die Menschen werden in seinem Licht die Wahrheit sehen. Und das wird die Leute erschrecken. Mensch, guck mal, aus mir hätte das und das werden können. Und was habe ich gemacht? Was du jetzt siehst, ist nur alles vernebelt und verdunstet und irgendwie komisch verzerrt. Aber wenn der Heilige Geist das Licht in deinem Leben hineinwirft, siehst du auch plötzlich deine Bestimmung. Also, Gott will ein Licht in deinem Leben anzünden. Gott rüttelt an den Grundfesten unserer Gesellschaft. Und er rüttelt und rüttelt und rüttelt. Wohl dem, der das merkt. Und die geistliche Not in dieser Welt ist so groß, Menschen. Also wir können es also uns gar nicht vorstellen, was für ein Elend die Menschen haben. Wir denken, es ist alles in bester Ordnung. Geh nur, guck mal, was hinter den Fassaden, hinter den Haustüren, wenn die Tür zu ist, nachts, wenn die Leute einschlafen, was da für Probleme da sind, wie viele Tränen da geweint werden. Die Menschen leben im Schatten des Lebens, nicht im Leben. Und es gibt so wenig Menschen, die wirklich einen verstehen. Und es gibt so viele Zuchtmeister und so viele Besserwisser und so viele faule Ratgeber. Und es gibt ganz wenig echte Seelsorger, die Licht in dein Dunkeln hineinbringen und sagen, du, mit dir ist das so und so, mach das. Und wenn du das manchen Leuten sagst, sie das Licht nicht vertragen, die werden aufsässig. Was fällt ihnen ein? Und werden ärgerlich. Und das ist zum letzten Mal gesehen, du siehst nur noch nachher die roten Lichter und die tauchen unter und fahren weg und wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber, und das ist das Problem heutzutage. Die meisten Menschen wundern sich, warum geht es mit mir so dreckig und warum habe ich so viele Probleme? Sie sind nicht ins Licht Gottes gekommen. Wenn du ins Licht Gottes kommst, da fängst du an, dich zu korrigieren. Erforsche mich, Gott. Dann, das ist da, aha, das muss weg und das muss weg und da bin ich faul und da stimmt es mit mir nicht und da mache ich Kompromisse. So, Gläubige, mir hat eine Schweizer Frau geschrieben, natürlich, sie schreibt von der Schweizer Sicht aus, wir Gläubige, wir haben uns so an Gott uns verschuldet, hat sie geschrieben. Also wir haben das Geld nur für uns gehortet, nur unser Chalets gebaut und nur unser Ländle gepflegt und so weiter. Und wir haben Gott so viel vorenthalten, das hat sie geschrieben. Aber ich greife diesen Gedanken auf von dieser Schwester, gegenüber Gott sind wir riesig verschuldet. Wenn Gott in unser Leben hineinleuchtet und die Krisen zeigen uns, was es wirklich wert war, alles. Was ist aus dem Chalet, aus dem Häuschen, aus dem Auto, aus dem dies und jenes geworden. So, wenn Gott einmal in unser Leben hineinleuchtet, dann merken wir plötzlich, Mensch, ich habe nicht so geliebt, wie ich hätte lieben sollen. Ich habe nicht so geglaubt, wie ich hätte glauben sollen. Wenn Gott in unser Leben hineinleuchtet, dann werden wir geprüft auf Herz und Nieren. Wow, wow, wow. Und dann stehen wir da und in der Bibel heißt es, wir sollen Augensalbe kaufen, auf dass wir nicht nackt, bloß und jämmerlich erfunden werden. Wir brauchen das Licht Gottes, damit wir am Ende der Tage, am Ende unseres Lebens das Ziel nicht verfehlen. Und dann merken wir, wie wir verschuldet sind Gott gegenüber. Wir haben zu wenig vergeben, wir haben zu wenig gedient, wir haben zu wenig gegeben, wir haben zu wenig geliebt. Und eigentlich müssen wir Buß und Betag ansetzen. Wenn wir uns im Licht Gottes stellen, dann müssen wir einfach ins Licht Gottes stellen. Und dann merken wir, was mit unserem Leben los ist. Bei uns gab es diese Petroleumlampen und immer wenn man die anmachte abends oder so, ja, meistens wenn man so abends anmachte, wir hatten ja kein elektrisches Licht, ich bin auch so ohne elektrischem Licht aufgewachsen, ohne Fernseher und ohne Radio. Und mein Onkel hat zwar ein Radio gehabt, so selbst gebastelt, es war ja sowieso verboten, ausländische Sender zu hören. So, und mit dieser, man musste dieses verrußte Glas immer wieder putzen. Und als ich so drüber nachdachte, wir sind vor Gott so verschuldet, so viele Christen sind verrußt. Man sieht nicht mehr das echte, das wahre Licht. Da ist so viel Ruß, hat sich festgesetzt. So viel Sünde. So viel Sünde. Und das Volk ist so schuldig geworden vor Gott. Und deshalb, wenn Gott anfängt, unser Leben auszuleuchten, da wird zuerst mal das Glas geputzt. Der ganze Ruß kommt runter. Eine Frau aus den USA schrieb mir, sie hat meine Prophetie gelesen, ihre Cousine hat, es ist interessant, wie auf dieser Welt das alles so zugeht, ihre Cousine aus Südafrika hat ihr die Prophetie nach USA geschickt, so geht es. Und sie heißt Sharon und sie schreibt und sie sagt, ich bitte nicht um ein Gebet, ich habe kein direktes Gebetsanliegen, aber ich will endlich Licht in meinem Leben sehen. Ich bin am Ende meines Tunnels und ich glaube jedes Mal, ich bin am Ende meines Tunnels, aber immer wieder, ich sehe nicht das Licht und ich jag dem Licht nach. Was ist das Licht, fragt sie. Und das war auch der Einstieg hier für meine Botschaft. Ich renne und komme nirgendwo an und ich trete immer auf der Stelle und ich denke, ich bin gelaufen, ich habe mich eingesetzt. Sie schreibt sie und noch ein paar Gedanken. Eigentlich laufe ich vor mir selbst immer weg und fühle mich allein in meinen geistlichen Kämpfen gelassen. Ich habe so viel in meinem Leben verloren. Das ist die Situation, wie jemand also schreibt aus USA. Ich möchte innerlich so gerne mich verändern. Ich möchte innerlich ganz frei sein können, aber etwas hält mich immer zurück. Ich entscheide mich, andere zu lieben, so wie er es will. Ich wünsche es sehnlichst, sein Reich mitbauen zu können, aber es bleibt immer nur bei Vorsätzen. Das könntest du und ich sein. Ich weiß oft nicht, was ich tue. Wenn ich auch jetzt meine Not jemand schreibe, eigentlich kenne ich sie gar nicht, schreibt sie mir. Aber ich schreibe einfach, ich tue es, weil ich sonst eingehe. Weil ich glaube, Gott will durch dich also zu mir zu reden. Also weil sie da diese Botschaft von der Mobilmachung Gottes und andere gelesen hat. Ich tue einen Schritt des Glaubens, weil ich glaube, Gott irgendwie möge mir antworten. Die Menschen sehnen sich nach dem Licht. Und dann schreibt sie, ich schreibe mich einfach frei. Ich schreibe mich einfach frei. Das ist vielleicht auch ein Weg, sich zu befreien. Ich schreibe mich einfach frei. Andere laufen sich frei, andere beten sich frei, andere arbeiten sich frei, andere singen sich frei. Andere, ja, was weiß ich, was sie sonst machen, um Freiheit zu erlangen. Ich will endlich das Ende des Tunnels in meinem Leben erreichen. Dieses Licht. Sie will irgendwo ankommen. Und sie erreicht es nicht, dieses Licht, das in ihrem Herzen irgendwie so eine kleine Flamme der Hoffnung da ist. Irgendwo muss sie das was gespürt, was erlebt haben. Und sie sehnt sich und in dir ist eine Sehnsucht. Gott, ich möchte, wo bist du, wo steckst du? Und alle Menschen haben so eine Sehnsucht in sich. Es ist furchtbar, auf der Stelle zu treten, wie jetzt die Sharon hier schreibt. Keine Veränderung zu sehen, keinen Fortschritt zu beachten. Es ist schlimm, wenn man nicht einmal weiß, ob Gott einen liebt. Ob Gott einen mag. Ich kriege so viel Post, wo Leute schreiben, ich weiß nicht, liebt Gott mich noch? Hat er mich lieb? Bin ich noch sein Kind? Und ich darf dir eine sagen, Kind Gottes, Gott hat sich für dich entschieden, so oder so. Auf Golgatha, vor 2000 Jahren, hat er eine Entscheidung getroffen. Und du musst dich nicht zu Gott bekehren, sondern Gott hat sich zu dir schon längst bekehrt. Du musst nur diese Hinwendung Gottes, die er uns Menschen gegenüber erwiesen hat, annehmen. Gott hat sich für dich entschieden. Da hat es dich noch gar nicht gegeben. Du gehörst Gott und zwar von Anfang an, von der Stunde der Zeugung. Aber wir Menschen kämpfen, in uns brennt eine Sehnsucht. Wer sagt es uns? Ich bin enttäuscht, sagt sie. Wer liebt mich? Wer sucht mich? Wer interessiert sich für mich? Nicht du suchst Gott, sondern Gott sucht dich. Ich möchte, dass du das einfach verstehst in deinem Leben. Gott sucht dich auf Schritt und Tritt. Du tust Gott so herzlich leid. Versteh mal, als ich darüber nachdachte, nicht, dass ich sentimental werde oder bin, hat Gott mir ein Bild geschenkt. Gott weint um uns. Um jeden Menschen weint er. Er ist zerbrochen an uns, weil er uns nicht so hinkriegt, wie er es möchte. Dein Schicksal ist ja Gottes Schicksal mit. Denn du bist ja Ebenbild Gottes, du bist ein toller Gottes. Gott weint über jede Kreatur, die über diese Erde geht. Wenn er dich so sieht, in deinem Elend, in deiner Not und dass du nicht rauskommst, du bemühst dich und er streckt seine Hand und er sagt, nein, nein, dich will ich nicht. Er weint. Die Frau tut etwas hier im Glauben, sie schreibt sich einfach frei. Anscheinend, obwohl in Amerika so ein christliches Land, das Land ist voller Kirchen, an jeder Kreuzung stehen zwei, drei Kirchen und so weiter, aber sie findet niemand. Dann muss sie so jemand nach Berlin schreiben und sagen, guck mal, ich verstehe nicht, ich komme nicht zurecht und ich kenne dich nicht und ich schreibe dir trotzdem. Eine andere Frau aus Südafrika, das ist jetzt nicht die Sharon, sondern eine andere Frau, die schrieb mir und schreibt mir ihre Geschichte. Und die sagt, ich bin schon seit 30 Jahren geschieden, ich habe drei Kinder, seit 1978 bin ich bekehrt und 1998 nahm sich mein Sohn das Leben. Meine Tochter ist seit 96 in England und jetzt bin ich so allein. Die Einsamkeit schlägt auf meine Gesundheit. Seit 2007 ist meine Gesundheit so schlecht, ich bin kein Mensch mehr. 2008 hatte ich eine Fußoperation mit Komplikationen. Es ist alles geschwollen, seit 9 Monaten gehe ich an Krücken. Ich bin ganz allein und ich weiß, unser Herr war auch allein und einsam. Er will mich verstehen, aber es ist so schwer. Und dann erzählt sie, wie man in der Schwäche so ausgenützt wird und ausgebeutet wird. Und sie fühlt sich betrogen, sogar von Christen betrogen. Und erzählt von einem Mann, sie hat selber wenig und hat das Geld geliehen und gibt das Geld nicht zurück. Ich möge für diesen Mann beten, dass er das Geld zurückgibt und so weiter. Sie schreibt, ich bin verlassen, ausgenutzt, verstoßen, einsam und sehr tief verletzt und trotzdem liebe ich den Herrn. Könnte Hiob sein. Die Menschen sehnen sich nach dem Licht. Viele kennen das Evangelium der Gnade nicht. Die Fehler, sie sehen nur Fehler, sehen nur die Sünden. Gottes Wille ist, dass wir Menschen uns wieder neu aufraffen und zwar jeden Tag ganz neu anfangen. Und ich ermutige die Menschen an dieser Stelle immer wieder, fang doch an, einfach in der Liebe Gottes zu ruhen, in seinen Armen. Bei vielen Briefschreibern, was ich feststelle, da ist viel Sünde. Die Leute beichten nicht mehr, gehen nicht mehr zu Beichte, wissen nicht mehr, was Beichte überhaupt ist, wie man das anstellt. Deshalb schreiben sie sich da frei, so Internetgemeinde. Ich habe ja diese Gemeinde und eine Internetgemeinde. Und also ich leite 2, 3 Gemeinden, also eine sichtbare und eine unsichtbare. So. Aber Sünde ist vielfach ein Problem. Wie werde ich mit der Sünde los? Und ich habe niemanden, der mich das sagen kann, was mich bewegt, so wie diese Frau aus Südafrika. Aber es ist eine andere Frau, nicht die Cousine. Die Prediger haben es in der Hand. Aber was machen die? Die erzählen vom lieben Heiland. Die meisten Prediger sind Schmeichler, wollen die Leute nicht verlieren. Wenn sie die Wahrheit sagen würden, würde die Wahrheit, die Leute schocken uns, hätten eine leere Kirche. Aber die Menschen werden nie richtig fröhlich, solange wir nicht mit unserer Sünde aufräumen, solange Gott uns nicht ausleuchtet und sagt, du, das ist eine wunde Stelle in deinem Leben. Ich habe erst richtig Frieden in meinem Leben bekommen, als Gott mein Leben ausgeleuchtet hat. Und Gott hat es ganz raffiniert bei mir gemacht. Plötzlich sprach der Heilige Geist, irgendwo höre ich eine Predigt über Wiedergutmachung und dass man nichts stehlen sollte. Ich wusste gar nicht, dass man das Organisieren stehlen ist. Ich habe gerne und gut organisiert, also so mitgehen lassen einfach. Gar nicht gemerkt, dass plötzlich war es bei mir in der Tasche oder hatte ich schon im Kofferraum. Und ich war in einer Firma Werkzeugbau und man braucht so als junger Bursche Werkzeuge und Werkzeuge sind sehr teuer. Und plötzlich nehme ich Schraubenschlüssel in der Hand und plötzlich spricht der Schraubenschlüssel zu mir, kein Prediger, ein Schraubenschlüssel. Ich bin gestohlen. Habe ich hingelegt, nämlich was anderes. Ich bin gestohlen. Ich bin fast verrückt geworden. Gott hat mein Inneres ausgeleuchtet und am Schluss war der ganze Kofferraum voll gestohlen. Und was mache ich dann? Und wisst ihr, Gott hat mir keine Ruhe gegeben. Wenn das Licht Gottes in mein Leben aufleuchtet, dann wirst du nervös, wirst du unruhig, wirst wahnsinnig. Traust dich nicht mehr aus dem Haus. Wenn ich jetzt sterbe mit den ganzen Sachen, was passiert dann? Gehe ich in die Hölle? Nein, ich gehe nicht in die Hölle. Mir sind die Sünden vergeben. Aber wenn ich wieder gut machen kann, sollte ich wieder gut machen. Und dann habe ich diese Dinge alle meinem Meister, meinem Chef abgegeben und meinem Bruder im Herrn, der war noch sogar Ältester in der Gemeinde, wo ich dort war. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe mich bekehrt, aber Bruder, sowieso, ich möchte es zurückgeben. Und in dem Moment, wo ich das zurückgab, ich war so erleichtert. Ich bin sofort auf den nächsten Parkplatz gefahren, Scheiben hoch und habe gesagt, Heiland, ich danke dir. Ach, wie gut es, welch Glück ist, erlöst zu sein. Wenn Menschen nicht Vergebung erleben, wissen sie nicht von dem Glück der Erlösung. Wenn sie nicht das Glück der Wiedergutmachung erleben, wissen sie, haben sie keine Ahnung, was erlöst ist. Du sagst, ich kann mich meines Heilands nicht freuen. Bring die Dinge in deinem Leben in Ordnung, die in Ordnung zu bringen sind. Und du wirst merken, wie du jubeln kannst. Versöhn dich mit deinem Widersacher. Und pack den ersten Feind als erstes. Denn wenn du das Schlimmste schaffst, schaffst du auch nachher das Leichte. Dann kannst du auch nachher mit Mäuse und Mücken umgehen. Aber zuerst einmal, weißt du, was für ein Glück ist, wenn du dich versöhnt hast. Ihr nehmt euch in den Arm, küsst euch, muss mit ihm nicht mehr ins Bett gehen und sonst was anderes machen. Nein, du gehst deinen Weg und er geht seinen Weg. Aber du hast Frieden im Herzen. Und du weißt, was Friede bedeutet, wenn Gott ein Licht angezündet hat. Und weißt du, Gott zündet meistens ein Licht an, wenn du betest. Wenn du betest, du bist so still und plötzlich passieren Dinge. Ach, und plötzlich steht etwas vor dir. Wenn du Todeserfahrung hast, Jenseitserfahrung hast, Gott bringt Licht in unserem Leben und du solltest auf diese Signale Gottes achten. Ich habe mal eine Todeserfahrung gehabt, also war nicht tot, aber ich bin gegen die Wand geprallt. Und in dem Moment von meinem Motorrad bis an die Wand habe ich die Ewigkeit gesehen, mein ganzes Leben. Und plötzlich sehe ich drei Männer stehen, in meinem Weg stehen, breitbeinig, lassen mich nicht durch. Und ich muss aber diesen Weg, ich weiß, ich muss da oben zum Himmel, zum Thron Gottes, zu dieser Burg in der Höhe, da was weiß ich, was es auch alles war. Und ich komme nicht durch. Und es gab links und rechts keinen Durchgang. Und ich habe diese Gesichter erkannt. Es waren drei Menschen, mit denen ich so einen Clinch hatte. Und als ich dann wieder gesund war und wieder laufen konnte und wieder sprechen konnte, bin ich zu diesen Freunden hingegangen und habe gesagt, bitte vergib mir. Und die haben gesagt, ja, wie geht's dir zuerst mal? Ich habe gesagt, mir geht's schon gut, aber mir geht's meiner Seele noch nicht ganz gut. Da ist zwischen dir und mir was. Ich will das Ding in Ordnung bringen, vergib mir. Und du, ich habe die Wunde erlebt, alle drei. Und wie froh die waren und was für eine Freundschaft dabei entstand, indem ich um Vergebung bat. Ah nein, du musst nicht um Vergebung bitten. Doch, doch, lass es, es ist okay. Ich weiß, du stehst mir im Weg, das ist zwischen dir und mir was. Wenn Gott in unser Leben hineinleuchtet, warte nicht bis zu deiner Todesstunde. Denn danach kommt es. Und deshalb können viele liebe Heilandschristen nicht selig sterben. Da haben sie so einen Todeskampf. Ein Mensch, der mit sich selbst und mit Gott im Klaren ist, der sich versöhnt hat, der keinen Clinch mehr mit niemand hat, der kann einschlafen und kann sagen, gute Nacht, lieber Heiland, und ich wache dann bei dir auf nachher. Aber derjenige, der keinen Frieden mit sich und mit seinen Nachbarn hat, seinen Kollegen aus der frühesten Vergangenheit, Gott hat dir die Schuld vergeben. Das ist wahr. Also du musst dann nicht Bammel haben und sagen, jetzt gehe ich in die Hölle, weil ich dann noch nicht versöhnt hast. Nein, du sollst Frieden haben. Denn sonst musst du, ich bin nicht katholisch jetzt, aber sonst musst du, wie bei den Katholiken, im Fegefeuer schmoren und warten, bis du die Hausaufgaben dort gemacht hast. Durchaus kann es passieren, dass Gott sagt jetzt, und jetzt guck mal, und in der Ewigkeit sich zu versöhnen, wird viel, viel schwerer sein, als jetzt noch im irdischen Leben. Dann kannst du abhauen und untertauchen. Aber hier, deshalb, Gott leuchtet hinein, nicht warten bis Stunde Nimmerlein kommt, sondern nütze die Zeit aus. Und die meisten Prediger erzählen den Leuten nicht und sagen den Leuten nicht, dass sie einen radikalen Bruch mit der Sünde machen müssen, dass sie die Sünde, die Macht der Sünde brechen sollen. Dass die Sünde kein Recht auf ihrem Leben hat, dass sie etwas tun müssen. Jesus hat alles für dich getan auf Golgatha, aber du musst auch was tun. Du musst um Vergebung bitten. Jesus bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Mindeste ist es, was du tun solltest, ist, wenn Gott in dein Leben hineinleuchtet, ich vergebe. Ich vergebe der Frau Müller, ich vergebe der Frau Meier, ich vergebe den. Alle, die an dir schuldig geworden sind, denn in dem Maß, wie du vergibst, vergibt Gott dir. Und wenn du nicht vergibst, und deshalb ist es erstaunlich, viele Gotteskinder, die werden geheilt und die werden gesegnet, aber die werden nach der Segnung, nach der Heilung, nach der Bekehrung todkrank. Und weißt du, was passiert? Wenn du nicht vergibst, du wirst den Folterknechten übergeben. Und dann bekommst du Schraubzwingen. Und dann wirst du gepiesackt. Und dann sagt der Herr, ja, vergibst du jetzt? Du denk an diesen Schalk hier in der Bibel. Wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Kannst du dich deiner Vergebung gar nicht so richtig erfreuen. Deshalb sei großzügig und vergib. Und wenn es irgendwie möglich ist, bitte um Vergebung, denn da fällt dir keine Perle aus der Krone. Im Gegenteil, du kriegst noch ein paar dazu. Die Sünde, sagt die Bibel, ist der Leute Verderben. Die meisten sind nicht bewusst, was sie tun sollen. die denken immer, die anderen sind schuld. Das gilt auch für die ganze innere Heilung. Die innere Heilung ist wichtig und gut, aber es ist zuerst mal wichtig, dass du an deine eigene Brust schlägst. Gott sei mir Sünde gnädig. Wenn an dich, so vieles an dir liegt. Herr, ich habe versagt, ich bin gefallen, ich war faul, ich habe da auf dein Wort nicht geachtet, bin bei Ruhe durchgesaust, ich habe auf deine Stimme nicht gehört, ich will und so weiter, nicht mehr und so weiter. Ich war derjenige, der sich geweigert hat, der einfach boykottiert hat. Und nicht die anderen, mein Vater, Großvater oder Großmutter. Und nein, nein, die können nichts dafür. Die haben ihre eigene Sünde, ihre eigenen Probleme. Aber so vieles an euch liegt, und an mir liegt es eine ganze Menge. Alles, was ich in meinem Leben ausbade, habe ich meistens eingebrockt. Meistens. Und deshalb muss ich auch wieder auslöffeln. Und heute will Gott ein Licht anzünden und sagen, das mein Freund und das mein Freund. Und ich sag dir, wie Gott so Licht anzündet. Gott kommt nicht mit dem riesigen Strahler und sagt, so, du arme, elende Sünder. Weißt du, wie er das macht? Zuerst kommt, das ist Sünde, rauchende Sünde, stehlende Sünde, lügende Sünde, afterredende Sünde. Weiß nicht, was das ist, aber das ist okay, so Hinterrücksreden. So und beleidigende Sünde, kränkende Sünde, jemand negativ über jemand reden und so weiter. So Stück für Stück. Und das nennt die Bibel Heiligung. Weißt du, Gott sagt uns nicht alles auf einmal, was wir so als an Bindungen und Leidenschaften und Triebe haben. So nach und nach, denn alles muss abfallen. Alle diese wilden Triebe und so hoch wie der Heilige Geist in unserem Leben hineinkommt, so in den Baumspitze, in den Wipfeln, desto mehr fällt von unserem Leben ab und ab von diesen trockenen, nichtsnützigen Blättern. Stück für Stück fällt ab. Aber je mehr wir vom Heiligen Geist haben, je mehr wir im Licht Gottes kommen, je mehr der Herr zu uns reden kann, dann merkst du plötzlich da diese Dämonen, die dann in dir drin sitzen. Weißt du, diese Dämonen, die kannst du abschütteln wie trockenes Laub. Da pustet der Wind Gottes mal durch dein Leben und dann bist du befreit. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du an diesen Dingen arbeitest, die mit Gott nicht übereinstimmen. Und Gott zeigt dann nachher so Feinheiten. Weißt du, dann geht es nachher ins Detail. Dann geht es in die Kleinigkeiten. Zuerst mal die groben Sünden, die alle Welt sünden meistens. Also Sünden aus der Kindheit, aus der Jugend und aus sexuellen Sünden etc. Aber dann geht es nachher ins Detail. Heute will Gott also uns Sünden und Selbsterkenntnis schenken. Und ich denke, wenn du aufpasst, kriegst du eine Botschaft von Gott heute Abend. So, du wirst alle Ursachen nicht alles auf einmal erkennen, aber so Stück für Stück eröffnet dir die Augen und leuchtet und sagt, guck mal, wenn du dann... Lass doch das Ding los. Gib's doch her. Häng nicht dein Herz. Sie können dir nicht das Leben nehmen, das, was ich dir gegeben habe. Und so, lass es, lass es. Viele stören sich, sind ärgerlich, eifersüchtig, neidisch. Und das, nachher geht's aufs Detail, auf das Eingemachte, auf das Innere. Ärger kann er nicht und so weiter. Und du weißt, Ärger frisst dich von innen auf. Das ist nämlich die große Sünde. Und Gott leuchtet den Ärger. Was ärgert dich so den lieben Tag über? Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, dein Freund, deine Bekannten. Wer und was ärgert dich? Das ist, was dich kaputt macht, der Ärger. Die spüren nicht, dass du dich ärgerst. Die lachen und grinsen. Aber du kochst und bratest. Neid und Eifersucht und so weiter. Viele werden zerstört durch Neid, Eifersucht und Ärger. Sie werden von innen aufgefressen. Sie brauchen das innere Licht. Und je mehr du innen drin Jesus hast, desto mehr kommt von deinem, entschuldigt mir, diesem Schweinehund raus. Da wird das rausgezogen und das rausgezogen und das rausgezogen und das rausgezogen. Und das sind diese Fehler, diese Schönheitsfehler in dir. Das äußere Licht ist nur der Schatten des inneren Lichts. Und dann wirst du strahlen und glücklich sein. Dann wirst du ein halber Heiliger. Wenn auch nicht ganz, aber ein halber wenigstens. Du wirst ein Heiliger. Wenn deine Vergangenheit Stück für Stück aufgearbeitet wird und du einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit vollzogen hast. Die meisten Leute haben das nicht vollzogen, sondern die machen immer noch so faule Kompromisse. Die holen immer wieder die alten Sünden zurück. Die Araber haben ein schönes Sprichwort. Wenn du den Hund begrabst, begrab ihm in den Schwanz. Das heißt nicht, dass du dir merkst, wo liegt der Kerl jetzt. Und dann bei jedem Anlass, guck mal, das ist mein Dackel. Du bist vielleicht aus der toten Kirche, Religion oder was es auch immer sein, ausgetreten oder hast Atheismus hinter dir gelassen. Aber die Frage ist, bist du auch innerlich gelöst? Und der Heilige Geist will heute Abend hineinleuchten in dein Leben. Und Wenn du nicht innerlich gelöst wirst, du wirst große Probleme im Glauben haben. Du wirst nie ins gelobte Land kommen auf dieser Tour. Man kann äußerlich also in Ordnung sein, christlich, in der Gemeinde die Chorus singen, Kananäisch sprechen, aber innerlich. Die Israeliten sind ausgezogen aus Ägypten, aber ständig, 3 Tage danach, denken die schon an Ägypten zurück. Dort hatten wir noch Brot, dort hatten wir noch Kümmel, dort hatten wir das und dort hatten wir das. Die sind äußerlich ausgezogen, aber innerlich sind sie dort geblieben, sind immer noch Ägypter geblieben. Obwohl sie Ägypten verlassen haben, durch 10 Plagen, sie haben es nicht gelernt. Gott hat 10 Plagen gebraucht, um sie rauszubringen und jetzt sitzen sie da und immer wieder, es ging Jahre, sobald ein Problem auftrat, denken sie an Ägypten. Wie denkst du als erlöstes Kind Gottes, sobald Probleme bei dir auftauchen? Ach, früher, damals in der Welt, guck mal, die Weltmenschen, die waren so nett. Du glaubst, dass sie so nett gewesen sind. Weißt du, aber früher in der Welt, da sind solche Sachen, was mir bei Christen passieren, ist mir in der Welt nicht passiert. Du warst nicht lang genug in der Welt. Wärst du länger in der Welt gewesen, hättest du gemerkt, was die ist, oder du warst nur so am Rande, so auf der Straße, da gehen sie dir schon aus dem Weg, sobald sie dich sehen. Immer an Ägypten, an die Welt früher. Und weißt du, um wirklich erlöst zu werden, Gott muss ein Licht in unserem Leben anzünden. 10 Plagen braucht Gott, um dich rauszukriegen, und 10 Segnungen hat Gott den Kindern Israel in der Wüste gegeben, um sie zu dem zu machen, was sie sein sollten. 10 Segnungen. Da war Manna dazu, da war das Wasser dazu, da war die Wolkensäule dazu, da war die Feuersäule dazu. 10 Segnungen haben sie bekommen. Also um das zu werden, das Gesetz haben sie bekommen, die Gegenwart Gottes, die Hütte Gottes unter den Menschen. 10 Segnungen. Du bleibst so lange in der Wüste, bis du ganz fest an Gott gebunden bist und bis du nicht mehr an früher denkst, bis die alten Ägypter, die noch Ägypten kannten, ausgestorben sind bei dir. Diese Welt ausgestorben, bis du keine Sehnsucht mehr nach der Welt hast, bis du nicht mehr weißt, wie die Welt ausgesehen ist. Und deshalb hat Gott gesagt, was du aufgegeben hast, such nicht mehr, sondern schau nach vorne. Du bleibst nur so lange unterwegs und auch nur so lange im verheißenen Land, solange du dich an Gott hältst. Und je näher du zu Gott kommst, je mehr Licht du hast, je mehr Erkenntnis du hast, je mehr Verständnis du für Gott hast und sagst, guck mal, das hat Gott gegeben, Gott war so treu zu mir. Und je mehr du dich an der Treue Gottes hältst, desto länger bleibst du im Land des Lebens. In seinem Licht sehen wir das Licht. Als Kinder des Lichts sollen wir in seinem Licht wandeln. In Galater Kapitel 5, Vers 25, wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Also, das ist ein Widerspruch. Das ist irgendwas Komisches. Oder hat Paulus gedacht, die Galater sind schwer vom Begriff? Wenn wir im Geist leben, lass uns auch im Geist wandeln. Weißt du, es ist was anderes, den Heiligen Geist zu haben, Kind Gottes zu sein und Kind Gottes auszuleben. Das sind 2 Paar Stiefeln. Unser Inneres und unser Äußeres muss übereinstimmen. Das, was hier drin ist, muss auch draußen sichtbar werden. Im Geist wandeln heißt übernatürlich leben. Die Israeliten mussten in der Wüste lernen, übernatürlich zu leben. Manna soll regnen, Wasser aus dem Fels, also normalerweise Wasser kommt aus dem Grundwasser, aber nicht aus dem Fels hoch oben. Wolkensäule, sowas gibt es nicht, sowas hat es noch nie gegeben. Übernatürlich, Feuersäule, übernatürlich. Also die 10 Segnungen und du musst dich an die 10 Segnungen Gottes gewöhnen. Du kommst raus als Ägypter, verdorben, versaut, vermurkst. Du kennst nichts, du weißt nichts, verstehst du, kennst Gott gar nicht. Moses wusste nicht einmal, wie Gott heißt und so weiter. Und du musst Gott ganz neu entdecken, Stück für Stück. Und du entdeckst Gott nicht durchs Gericht, durch die Plagen. Das auch zwar mit, du siehst also in den Plagen, wie Gott dich erlöst. Von dem hat er dich befreit, von jenem hat er dich befreit und vom Pharao hat er dich befreit. Aber du erlebst und entdeckst Gott erst und liebst Gott durch die Segnungen. 10 Segnungen, wäre eine Predigt für sich selbst. Die 10 Segnungen Gottes für Israel in der Wüste. Natürlich auch 10 Segnungen im gelobten Land. Was sind nachher noch eine Fortsetzung durch den Heiligen Geist? 10 Segnungen. So, im Geist wandeln heißt von oben her verwaltet, versorgt, dirigiert werden, von oben angeleitet, inspiriert sein. Das ist im Geist wandeln. Wer im Geist wandelt, der hat ganz andere Prioritäten in seinem Leben, andere Ziele, andere Wünsche, diskutiert nicht mehr so viel, der tut es. Im Geist wandeln heißt es umsetzen, was ich weiß. Nicht, was die anderen wissen, was ich weiß. Was die Salbung mich lehrt, das ist im Geist wandeln. Im Geist wandeln heißt es immer nach vorne leben, nicht nach hinten. Also früher, also wie schön war es früher. Es war einmal, so fangen alle Märleins an. Nein, wir schauen nach vorne. Was ist jetzt dran? Was ist als nächstes? Wer nach hinten schaut, in die Vergangenheit blickt, der macht die größten Fehler seines Lebens. Schau nicht, was du aufgegeben hast, was früher war, sondern was will Geist Gottes dir jetzt geben? Wer im Geist wandelt, nabelt sich von seiner Vergangenheit absolut ab, denn die kannst du nicht mehr korrigieren. Gegenwart und Zukunft kannst du noch verändern durchaus, aber deine Vergangenheit kannst du nicht mehr verändern. Lass vergangen sein. Nabele dich von deiner Vergangenheit ab. So wie du als Mensch dich von deiner Mutter abgenabelt hast, so musst du dich von deiner Vergangenheit abnabeln. Wenn Gott in dein Leben hineinleuchtet, er will dich von deiner Vergangenheit trennen. Lass es liegen, lass es liegen, lass es liegen. Kümmere dich nicht so sehr. Konzentriere dich mehr auf deine Gegenwart und auf deine Zukunft. Und lass die Vergangenheit vergangen sein. Quäl dich mit diesem alten Ballast von früher dich nicht mehr. Egal was es war, egal wie schlimm das war, egal wie grausam und furchtbar das war, werf es ab. Was soll's mir? Was kann ich dafür? Es passiert und ich stehe dazu, dass es passiert ist und ich halte mich deswegen nicht auch in meiner Vergangenheit auf. Ich gehe nach vorne und du kannst nur nach vorne gehen, sobald du nur die Vergangenheit loslässt. Deshalb klammer dich nicht an den Sünden anderer und nicht an deinen Sünden erst recht nicht. Wer im Geist wandelt, ist mit Gott einverstanden, das war auch gut, das war auch in Ordnung. Der Vater hat es so gewollt und so geplant und sein Wille geschehe. Im Himmel, aber auch hier. So, du lebst total anders, wenn du mit Gott einverstanden bist. Wer im Geist wandelt, der weiß, der Heilige Geist ist für alles der Urheber. Der ist sich voll Gottes bewusst. Der Heilige Geist zeigt, und der Heilige Geist zeigt, was als nächstes dran ist. In seinem Licht sehen wir die ganzen Lichter. Stück für Stück, du entdeckst mehr und mehr. Und je mehr du abends so zum Himmel guckst, desto mehr Sterne siehst du plötzlich. Zuerst mal ein Stern, dann zwei, dann fünf, dann zehn, dann tausend, dann zehntausend, wenn du gute Augen hast. Aber zuerst mal, du siehst nur einen Stern und dann guckst du und siehst und bewunderst diesen einen Stern. Aber dann plötzlich siehst du, da gesellt sich noch ein zweiter Stern. So ist, wie Gott in unserem Leben seine Verheißungen erfüllt, wie er unser Leben erhält, wie er unser Leben aufarbeitet, Stück für Stück. Stell dir mal vor, wenn so ein Blitz vom Himmel kommen würde, du würdest tot umfallen hier. Saul von Tarsus, als der Herr ihn umleuchtete, fiel wie ein Toter zu Boden und wurde blind sogar. Also danke Gott, dass Gottes Licht dich nicht so schrecklich aufleuchtet. Das würdest du nicht verkraften, denn Gott wohnt in einem Licht, wo kein Mensch beikommen kann. Aber Gott gewöhnt dich so an sein Licht. Gott gewöhnt dich an seine Herrlichkeit. Gott gewöhnt dich an seine Herrlichkeit. Gott gewöhnt dich an seine Heiligkeit. Gott gewöhnt dich Stück für Stück. Wer im Geist wandelt, der untersteht nicht mehr der menschlichen Leitung. Der hat die Salbung, der braucht kein Komitee, keine Lobby, der steht unter dem Schirm des Höchsten, der weiß, also ich bin im Licht Gottes, ich wandle mit ihm, der ist nicht mehr ängstlich und unsicher. Menschen, die im Dunkeln sind, wo bin ich jetzt? Was ist das, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Leute, die immer fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben, die sind nicht im Licht. Wenn du das Licht hast, dann leuchtet da deine Taschenlampe und du, auch wenn es nur eine ganz kleine Funzel ist, du leuchtest aus und du weißt ganz genau, wo du lang gehen musst. Aber die meisten Leute haben kein Licht und geschweige denn auch noch Salz dazu. Und ihr seid das Licht der Welt, hat der Herr gesagt. Viele Menschen, die begreifen nicht, sind ängstlich und sie brauchen als schwache Menschen immer jemanden, der über sie steht, hohe Priester. Aber schau mal, die Apostel voll Heiligen Geistes. Haben sie Priester gebraucht, die hohen Priester, den hohen Rat, die Pharisäer oder den Herodes? Nee, der Herr hat sie entzogen, dem Herodes. Wenn du echte Offenbarung Gottes hast, dann wird die falsche Religion in deinem Leben ausgeschaltet. Dann werden die falschen Prioritäten liquidiert in deinem Leben. Dann haben sie in deinem Leben nichts zu melden. Dann wirst du plötzlich Dinge sehen, die wahr und richtig und gut sind. Dann hast du die Zustimmung Gottes über dein Leben. Dann weißt du, das ist von Gott. Was ich jetzt sehe, ist von Gott. Was ich jetzt erkenne, das ist vom Herrn. Und Wenn du das Licht Gottes plötzlich gesehen hast, dann merkst du plötzlich, ach, das ist nicht so wichtig. Komm. Behaltet euren Käse für euch selbst. Behaltet dies. Dann plötzlich hast du nicht mehr den Appetit, wenn du Gott geschmeckt hast, wenn du den Herrn gesehen hast, sein Licht gesehen hast, dann willst du dieses kalte, teuflische Licht nicht haben. Und wir müssen aufpassen, was für Lichter wir angucken. Und ich habe das Buch von Kübler-Ross gelesen und diese Interviews, die sie da gemacht hat, 100 oder 150 Interviews und immer wieder der gleiche Käse. Also ich habe gedacht, plötzlich war ich stutzig, Christen wie Nicht-Christen hat sie besucht und interviewt und alle sehen ein Licht am Ende des Tunnels und ein Licht kommt, komm. Und dieses Licht ist so willkommen und zwar das Licht ladet uns ein. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Christen wie Nicht-Christen das gleiche Schicksal erleiden und von diesem Licht abgeholt werden. Und dann habe ich gedacht, ich muss ja ein paar Leute kennenlernen und habe Leute angeschrieben aus USA und wo auch immer, die jenseitige Erfahrungen hatten, die auch so vom Licht erzählt haben. Ich wollte wissen, wie war es bei euch? Und ein Bruder hat aus USA, der bei uns auch einige Tage gedient hat, in der Gemeinde, Howard Pittman. Pittman hieß er, ja. Und er war tot, Baptistenpastor war er und dann ist er wieder zurückgekommen nach Kämpfen. Der Arzt, der ihm den Todesschein ausstellen musste, will noch Puls fühlen und da fühlt er plötzlich, zuerst war nichts, aber dann fühlte ein paar Schläge und sagt, nein, das war mein Pastor, der hat mich getraut, der hat meine Kinder gesegnet und so weiter. Also ich nehme jetzt Urlaub und hat gebetet ein paar Tage für diesen Bruder und dann kam er plötzlich zu sich. Immer wieder so kleine Pulsschläge kamen zu sich und ich sagte, Bruder Howard, wie war es bei dir in deinem Leben mit diesem Licht? Das interessiert mich. Ich wollte also ihn ausquetschen, konnte ja mit ihm beim Mittagessen fragen. Und dann sagte er, ja, da war das Licht. Und ich bin auch zuerst mal auf dieses Licht reingefallen. Und dann sagt, komm. Und dann fragte er, und das ist wichtig, Kinder Gottes müssen den Namen Jesus kennen. Wer den Namen Jesus nicht kennt, der landet beim Buddha oder der landet irgendwo in der Hölle oder beim Teufel und Luzifer. Denn Luzifer ist Engel des Lichts. Und dann sagte er, wie heißt du? Komm. Weißt du, der Teufel ladet auch süß ein. Und komm. Und sagt, wie heißt du? Das Licht war verschwunden. Das Licht war weg. Und erst dann sagt, kommt der Heiland zu ihm oder ein Engel und sagt, gut, dass du dieser Stimme nicht gefolgt bist. Meine Schafe kennen meine Stimme und einem Fremden folgen sie nicht. Der Teufel gibt dir keine Ruhe, bis du nicht bei Jesus angekommen bist. Selbst wenn du auf dem Weg, auf der Schwelle zum Jenseits bist, dann komm. Wer bist du? Du musst immer fragen, identifiziere dich. Wie heißt du? Ausweis her. Wenn der Kriminalpolizei zu dir kommt oder der Polizist dich verhaften will, dann muss ihm einen Ausweis zeigen und sich identifizieren. Auch der Teufel muss sich identifizieren. Wie heißt du? Und er kann sich nicht identifizieren, denn der hat keine Identität. Ihrer sind viele. Namenlos sind sie. Und er war weg. Und dann kam dieses andere Licht, das ist göttliche Licht. Da war Wärme drin. Dieses eine Licht, das war ein kaltes Licht. So ein Licht kann man nicht beschreiben. Also einfach Licht oder Leben. Und ich warne euch, Leute, lernt die gute Stimme des Heilands, des guten Hirten kennen. Wer Jesus hier kennt, der wird von falschen Piraten sich nicht ablenken lassen. Und es gilt genau, im Sterben ist wichtiger, dieses Licht zu kennen als im Leben. Gott gibt dir ein Licht und er hat ein Licht angezündet und du weißt ganz genau, das ist vom Herrn. So wie ich das wusste, Kübler-Ross, das ist nicht wahr, was die schreibt. Dass die Leute Licht sehen, aber das sehen das falsche Licht. Und der Teufel versucht bis zur letzten Erdenstunde, bis zum letzten Atemzug, bis dein Herz aufhört zu schlagen, bis dein Gehirn aufhört zu pulsieren, versucht er dich noch von der Gnade abzuhalten. Gewiss, du gehörst dem Heiland und du wirst gerettet im letzten Moment. Der Herr wird dich nicht dem Teufel überlassen, denn die Hölle ist geplündert. Jesus hat die Gefangenen gefangen genommen, das Gefängnis gefangen genommen. Er stieg hinab, die so dumm waren und von Jesus nicht gelernt haben und auf seine Stimme nicht gehorcht haben. Die nimmt er zu sich, denn sie haben ja ihn angenommen, die waren nur blöd im letzten Moment ihres Lebens. Sie haben dem Teufel mehr geglaubt als dem Herrn Jesus. Und sie haben nicht gefragt, wie heißt du? Wer bist du? Wo kommst du? Und wenn du Dinge erlebst in deinem Leben und wenn du das Licht Gottes hast, du musst immer fragen, wer bist du? Was willst du? Wo kommst du her? Wenn du eine Prophetie bekommst, es gilt für alles in alle Bereiche des Lebens, du brauchst das Licht Gottes. Und dann kannst du vergleichen, ist das das gleiche Licht? Ist das das gleiche Feuer? Ist das die gleiche Liebe? Ist das der gleiche Friede? Meinen Frieden gebe ich, sagt Jesus. So, wer die Offenbarung Gottes hat, der braucht auch keine großen Erklärungen mehr. Der weiß es, das ist nicht Jesus. Das ist nicht der Heilige Geist. Wer Gott dient, der kann nicht mehr Menschen dienen, entweder oder, wer Gott richtig dient, also setze das voraus. Der kann sich nicht zerteilen, dann kann er nicht mehr in dieser Welt sein. In Johannes Kapitel 4, Vers 10, das Gespräch mit der Samariterin, ganz schnell, da sagt Jesus, wenn du wüsstest, das nicht gewusst, wenn du wüsstest, wer dich bittet, gib mir zu trinken, würdest du ihn bitten, gib mir lebendiges Wasser. Wenn du wüsstest, die meisten Menschen wissen es nicht, wo sie dran sind, sind ahnungslos. Denen fehlt das Licht Gottes, die Erkenntnis des Herrn. Und mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Nicht nur an Erkenntnis, an Wissen, Verstehen, Begreifen, nein, an Erkenntnis des Herrn. Die erkennen Jesus nicht. Die glauben, jeder Funzel, das ist der Heilige Geist. Das ist der Herr. Also, was sind Piraten? Sie sind ahnungslos, wer sie gerade vor sich hat. Ihr fehlt dieses göttliche Wissen noch. Wenn du wüsstest, ja, ihr sagt, so ist Gott und da ist Gott und wir sagen, so ist hier und so weiter. Aber dann, nachdem sie erkannt hat, und weißt du, der Herr hat nicht viel gesagt zu ihr. Der Herr, Jesus hat in ihr ein Licht angezündet und hat gesagt, hör mal, Fraule, du bist nett und süß, aber geh und hol mir deinen Mann. Ich kann ja mit dir nicht allein hier am Brunnen sprechen, hol deinen Mann. Und dann, so entzündet der Herr plötzlich das Licht an, ja, aber Meister, ich habe keinen Mann. Nein, ist in Ordnung, du hast ja gesagt, du sagst es ja, du hast keinen Mann. 5 hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht deiner. Du siehst also, wo du hingeraten bist und du siehst, wie der Herr das Licht anzündet. So Stück für Stück, der Herr drängt sich nicht auf mit seinem Licht. Der Teufel drängt sich immer auf, da kommt dieses große Licht. Komm. Und so, der Herr drängt sich nicht auf, er ist so sanft, er ist erst mal ganz klein, immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und so arbeitet Gott. So. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, du würdest ihm bitten, lebendiges Wasser. Und weißt du, wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist, wenn du einmal erfahren hast, wenn dir einmal dieses Erlebnis passiert ist, Aha-Erlebnis, dann würdest du sagst, also ich will von diesem Wasser nicht. Und dann schmeckst du. Du schmeckst plötzlich, was Quellwasser ist und was abgestandenes Wasser ist. Wenn du mal auf den Geschmack des Guten gekommen bist, die meisten Leute haben noch nicht, sind nicht einmal ihre Geschmacksnerven richtig aktiviert. Die sind ja versaut durch die ganze gepfefferte und gesalzene Soße, die sie dann so zu sich nehmen. Weißt du, da kann die Welt erzählen, so viel sie will. Du wirst dieses und jenes unterscheiden können. Du wirst das Licht haben in dir. Du wirst spüren, das ist echt und das ist nicht echt. Und dann werden von deinem Körper, von deinem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. In Sacharja Kapitel 4, Vers 6 heißt es, es geschieht durch meinen Geist. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Viele Christen, die haben nichts Geistliches mehr an sich. Denen fehlt der Geist, das Feuer, die Flamme. Weißt du, der Geist, wenn der Geist arbeitet, der Geist wehrt, der Geist treibt, der Geist lehrt, der Geist öffnet die Augen. Sie gewinnen keine geistliche Schlacht mehr. Also es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch Bibelstunde und nicht durch Predigten. Das geschieht, wenn der Heilige Geist wirkt. Und ich bete, dass der Heilige Geist heute Abend unter uns wirkt. Dass etwas geschehen möchte mit dir, dass du sagst plötzlich, ich platze. Ich kann es nicht mehr. Herr, ich brauche jetzt das Echte. Wenn der Heilige Geist in dir wirkt, dann kannst du Ja und Nein sagen, zu jeder Zeit. Kannst sagen, das will ich und das will ich nicht. Kannst dich selbst behaupten und selbst bestätigen. Wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt, dann hast du dieses innere Licht. Und weißt du, wenn ein Mensch stirbt, da sagt man das so im Volksgebrauch, sein Licht ist erloschen. Dann ist er tot. Und bei den meisten Christen, die den Heiligen Geist nicht haben und das Öl, das Feuer nicht haben, ihre Lampe verlöscht. Du brauchst das Öl und du brauchst noch einen Zusatzkanister vom Öl, damit in der entscheidenden Stunde, wie bei den Jungfrauen, den 10 Klugen und 10 Törichten, damit in der entscheidenden Stunde dir das Öl nicht ausgeht und die Lampe verlöscht. Und du musst klug sein und du kannst das Öl, das Gott dir gegeben hat, mit niemand anders teilen. Du kannst für andere beten. Aber dein Öl ist für dich und die anderen sollen ihr Öl selber kaufen. Jeder muss für sich selber sorgen. Deshalb, was ich hier heute Abend sage, sorg für dich selber. Nimm einen Reservekanister mit. Wer weiß, vielleicht verzieht der Heiland, vielleicht kommt er nicht so schnell und dann alle wurden schläfrig, alle wurden müde und dann gibt es diese Stunde des Erwachens. Und es wird eine Stunde des Erwachens geben bei den törichten Christen, bei den törichten Jungfrauen. Alles waren Jungfrauen. So, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Plötzlich sagt der Heilige Geist, horch, das reicht dir nicht aus, mein Freund. Und hör auf das, was der Geist sagt. Und Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, das ist ganz klar, aber er gab uns den Geist der Kühnheit, der Überlegenheit, der Besonnenheit, der Stärke. Das ist ein Geist, der Jesus zu Nummer 1 macht, das ist der Geist. In Amos Kapitel 5, Vers 8, der Herr macht dein Leben hell. Und du brauchst mehr vom Herrn in deinem Leben. Der macht dein Leben hell. Gott will in dir ein Licht anzünden. Das ist mein Gebetsanliegen heute Abend. Und dieser Amos sagt, Gott lässt Dunkelheit Licht werden und aus Licht wieder Dunkelheit. Komische Stelle, aber ist okay, lassen wir mal. So steht es auf jeden Fall. Der Prophet sagt es, also Gott lässt Dunkelheit Licht werden und Dunkelheit lässt er, oder Licht lässt er wieder Dunkelheit werden. Dann heißt es weiter, er ruft das Wasser aus dem Meer, also du siehst also, wie geogebildet er war hier. Gott ruft das Wasser aus dem Meer, macht sie zu Wolken und lässt es auf die Erde dann herabregnen. Er vernichtet die Mächtigen und zerstört ihre Festungen. Nur so weit. Gott lässt Dunkelheit Licht werden, das macht er. Gott macht es, du kannst es nicht machen. Ich kann nicht sagen, oh, das Licht brenne in dir. Nein, nur er kann sagen, es werde Licht und es werde noch mehr Licht und noch mehr Licht und noch mehr Licht. Es steigere sich. Gott kann das machen. Manchmal ist es sehr schwer. Manchmal muss man warten auf die Stunde Gottes, bis Gott sich aufmacht und die Erde war wüst und leer. Wir müssen auf die Stunde Gottes warten, nicht auf unsere Zeit, wenn wir denken, wenn es richtig ist. Und Gott macht aus dem Schatten des Todes Licht. Da, wo du lebst, plötzlich geht dein Licht wieder auf. Du lebst plötzlich auf. So wie das Licht ausgeht, so kann das Licht auch wieder angehen. Das ist, was Gott macht. Gott kann sein, dass, es kann sein, dass du mitten im Alter plötzlich aufgrünst und dir noch die Federn wachsen und der Schnabel wächst, wie beim Adler, und du fährst auf und du gehst wieder jagen und du unternimmst wieder. Deine alte Kraft kommt wieder. Das kann Gott machen, dass dieses Lebenslicht wieder entflammt wird. Und Gott will, dass dein Lebenslicht entflammt wird. So wie das Licht ausgelöscht wird, so kann Gott bestimmt, wenn das Licht auslöscht, wenn die Menschen nicht unterscheiden können. Viele sind vorzeitig gestorben, heißt es beim Abendmahl im 1. Korinther 11, viele sind schwach geworden und so weiter, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Wer an Christus angebunden ist, der lebt auf, der atmet auf, der fährt auf, der geht auf die Jagd wieder. Er lässt es, er ist es. Er ruft Wasser aus dem Meer und macht sie zu Wolken und lässt sie wieder herabregnen. Gott macht es. Aus dem menschlichen Licht wieder Dunkelheit. Weißt du was, so, das ist nicht wichtig, Johannes, lass es zu. Gott bedeckt dann. Das ist, was der Herr macht. Gott macht also aus deinen Fehlern Dunkelheit. Da siehst du die Fehler nicht mehr. Und so ist es Vergangenheitsbewältigung. Du hast gedacht, das war so was Markantes, so was Wichtiges, so was Großartiges, so was Umwerfendes, so was Gewaltiges. Und Gott sagt, Dunkelheit drüber, Teppich drüber, ist weg. Und so weiter. Und das, was in deinem Leben nicht war, das bringt dir so an die Oberfläche. Das ist, was Gott macht. Gott erinnert dich an bestimmte Dinge dann plötzlich. Du hast gesagt, das ist nicht wichtig gewesen, aber Gott sagt, doch, das war sehr wichtig. Was Gott gerne vergisst, das darfst auch du gerne vergessen, wo er Dunkelheit fallen lässt. Gott hat Tag und Nacht geschaffen, Gott hat also Licht und Finsternis. Beides ist vom Herrn und auch das beides ist wichtig. Und Gott erhellt und Gott verdunkelt, Gott löscht aus und Gott weckt es wieder auf. Gott hilft das Vergessen und Gott erinnert auch wieder. Und du solltest dich an das immer erinnern, was dich Gott erinnert. Und soll ich dir sagen, an was sich Gott immer erinnert? An Jesus. Der wird sich immer an Jesus erinnern. Du musst nur Jesus nennen und schon fängt er an zu weinen. Mein geliebter Sohn. Er kann sich nicht mehr halten, wenn er Jesus hört. Und wo der ist, Jesus in dir und in mir. Wisst ihr, an was Gott interessiert ist? Er ist an Jesus in dir interessiert. Ist Jesus in seinem Herzen, ihrem Herzen? Wie geht's meinem Jesus in dir? Das ist, was Gott ständig fragt. Wie geht's meinem Jesus, meinem Sohn? Was macht er gerade in dir? Wie fühlt er sich bei dir? Wie fühlt sich der Heiland bei dir? Ich stelle dir mal die Frage, lass es mal zergehen. Wie fühlt sich der Herr Jesus bei dir? Eingeengt? Herr, das darfst du nicht und das darfst du nicht und so weiter. Fühle ich nicht zu Hause bei mir so stark und so weiter. Verändere bei mir nicht so viel. Wie fühlt sich Jesus bei dir? Und der Vater interessiert sich, was braucht mein Sohn dort unten in der Ferne im Brustkorb von Johannes Matthäus? Was braucht er da in Berlin? Und das kriegst du geliefert. Er will Gutes tun, aber nicht wegen dir, sondern wegen Jesus in dir. Und deshalb, wenn du Gutes erleben willst, behalte Jesus in deinem Leben. Und der Vater im Himmel beschützt dich, denn er weiß, in dir ist Jesus. Weiß Gott, dass in dir Jesus drin ist? Weiß es der Teufel? Wissen es der Engel? Weiß es der Heilige Geist, dass Jesus in dir ist? Denn die beliefern nur Jesus, die dienen nur Jesus, aber du profitierst von Jesus in dir. Er hat Angst, der Vater im Himmel, du würdest Jesus wieder aufgeben. Deshalb sorgt er so für dich und hält dich so fest und läuft dir nach, weil er Angst hat, er könnte meinen geliebten Sohn aufgeben, über Bord werfen oder böse und schlecht behandeln. Und er will mit allen Mitteln verhindern, dass du Jesus absagst und wieder absetzt. Er hat Angst um seinen Jesus in dir. Deshalb kämpft Gott so um uns. Angst um den Jesus in dir. Die Bibel sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also dieser Jesus in dir, das ist der Schlüssel. Er hat Angst, der Vater im Himmel, dir könnte Jesus jemand stehlen. Und da gibt es genug Diebe, die umherlaufen und sich bemühen und alles dran setzen. Und wenn er dir Gutes tut, dann nur um Jesu willen. Deshalb sagt auch Jesus, wer dir etwas bittet, bittet in meinem Namen. Der Vater wird alles machen. Christus in dir, diese Hoffnung. Gott muss dich am Leben lassen und dich durch dieses Todestal durchbringen und dich ins Jenseits bringen, weil du Jesus in dir hast. Versteh mich, dieses Licht. Ich bin das Licht der Welt. Du hast dieses Licht Jesu in dir, dann nur so leuchtest du. Und deshalb ist auch der Teufel hinter dir her, weil er weiß, du bist ein Christophorus, ein Jesusträger. Aber Gott beschützt dich ständig vor diesen Ganoven. Deshalb gerätst du auch ständig in der Schusslinie des Feindes, weil der Feind weiß, der hat Jesus. Der hat Jesus. Der hat Jesus in sich. Und der Teufel wird alles dran setzen, um dich Jesus schlecht zu machen, dir Jesus zu nehmen. Wer glaubt, und wer Jesus vertraut, wer Jesus bekennt, denn deshalb, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer das alles tut um Jesu willen, nicht für sich, sondern weil Jesus in ihm ist, der hat etwas Großartiges in seinem Leben. Weißt du, und deshalb sorgt Gott auch für dich, das näht dir das hochzeitliche Kleid, denn ein Vater macht es seinem Sohn eine Hochzeit, steht es da in der Bibel, der Vater im Himmel macht Jesus eine Hochzeit und dann näht er die Kleider für die Hochzeitsgäste und jedes Kind Gottes bekommt einen Maßanzug. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Maßanzug genommen hast oder Maßkleid genommen hast, aber zuerst wirst du zuerst mal skizziert und dann wirst du vermessen und dann wird es angepasst und dann musst du ein paar Mal zur Anprobe kommen. Und deshalb verstehe ich auch die Bibelstelle, wo es heißt, Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Du bist in der Anprobe. Passt der? Kriegst du noch zu? Oder drückt es oder quillt es auf? Und so weiter. Gott passt dir Jesus an. Und er näht den Anzug, diesen Maßanzug, diesen Hochzeitsanzug, dieses Festgewand, dieses reine Kleid aus Leinen für den Himmel, für die Herrlichkeit, nur wegen Jesus. Denn wir tragen Jesus in uns. Und Jesus hatte ein Gewand gehabt. Und das hast du, das ist dir. Und du sollst überzogen und überkleidet sein von diesem Maßanzug, das der Herr dir macht. Und so weiter. Er hat ein Licht in dir angezündet. So, sei ein Realist als Christ. Sei nüchtern, sei sachlich, wisse, was es bedeutet, Christ zu sein, mit Gott zu leben. Verlass dich auf Gott, verlass dich Jesus in mir. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Der Anzug passt mehr und mehr. Passt in die Maße Gottes. Und wir sollen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, das was Jesus ist, also das ist dieses Maßanzug, das Gott dir bereitet hat. In Psalm 31, Vers 9. Psalm 31, Vers 9. Manchmal wunderst du dich, warum du den Feinden so ausgeliefert bist. Weißt du, die Menschen widersprechen dir, wollen dich erschüttern, dich erschrecken, die wollen dir den Jesus stehlen und die kämpfen gegen dich. Und hier sagt David, den Feinden hast du mich nicht ausgeliefert, sondern mir Raum zum Leben verschafft. Und das ist, wie Gott hier das Licht in uns anzündet. Du hast mir Raum zum Leben verschafft. Weißt du, das ist ein kleines Licht, irgendwo, es leuchtet den ganzen Raum aus. Da gab es in der griechischen Legende so eine kleine Geschichte, da hat ein König Weisen Rat gegeben, wer kann mir etwas liefern, das den ganzen Raum ausfüllt? Wer kann mir etwas liefern? Und dann haben sich Leute überlegt, alle Weisen kamen zusammen, ja, Stroh. Da haben sie Stroh gesammelt, aber da werden bestimmt ein paar Winkel sein, die nicht ausgefüllt sind. Dann hat dieses und jenes, also alles Mögliche probiert, zusammengetragen. Was füllt den Raum aus? Und dann kommt ein Weiser, nimmt eine Kerze, zündet an und das Licht füllt den ganzen Raum aus. Das kleine Licht, egal wo, das kleine Licht am richtigen Platz füllt den ganzen Raum aus. Jesus in dir füllt dein ganzes Leben aus. Aber natürlich sind Feinde da, die das Licht auspusten möchten. Hier betet David: Herr, hab aber Erbarmen, ich weiß nicht mehr weiter. Du siehst also, das sind diese beiden Widersprüche von dir und Jesus in dir. Und wir leben in einem Spannungsfeld. Wenn Christen glauben, alles ist so wunderbar, mit dem Heiligen zu geben. Nein, du lebst in einem Spannungsfeld und das Licht muss mehr und mehr die Dunkelheit durchsetzen. Und je ruhiger das Licht leuchtet, desto mehr setzt sich das Licht durch. Und du stehst aber in einem Spannungsfeld. Herr, ich weiß nicht mehr weiter, so wie diese zwei Frauen, von denen ich euch erzählt habe. Meine Augen sind müde vom Weinen. Ich bin völlig am Ende. Die Sorgen verkürzen mein Leben. Der Kummer frisst meine Jahre. Die Verzweiflung raubt mir die Kraft, meine Glieder versagen den Dienst. Für meine Feinde bin ich zur Spottfigur geworden, ein Hohn für meine Nachbarn, ein Schreckensgespenst für meine Freunde. Man flieht vor mir, wenn man mich draußen auf der Straße sieht. Vergessen hat man mich wie einen, der schon lange tot ist oder wie weggeworfenes Geschirr, so ein paar Scherben irgendwo. Ich höre, wie sie so tuscheln mit Hand vor dem Mund und so weiter oder stecken die Köpfe zusammen und überlegen, wie sie mich zur Strecke bringen könnten. Also ich höre, du siehst also, das ist die eine Seite der Wirklichkeit, deiner Wirklichkeit, das Äußere. Und dann kommt David, Vers 12, doch ich verlasse mich auf dich. Das ist das Licht, das ist dieser Strahl. Ich verlasse mich auf dich, das ist der vernünftige Ausweg, der Ausstieg, die Alternative. Ich verlasse mich auf dich. Gott gibt dir Jesus. Verlass dich auf ihn. Doch ich verlasse mich auf dich. Du, Herr, bist und bleibst mein Gott. Egal, was aus mir wird, mein Leben liegt in deiner Hand. Ich verlasse mich auf dich. Wenn du diese Hoffnung hast, das ist, was dich am Leben hält. Ich verlasse auf mich. Die können die Augen zumachen und dir und tuscheln und kuscheln und können das über dich sagen und schreiben und machen, was sie wollen. Und du kannst dich vorkommen wie die letzte Sau oder der letzte Dreck und wie Kot. Du kannst vorkommen, wie du willst, aber doch, Herr, ich verlasse mich auf dich. Und das gibt dir Lebenshoffnung. Das ist, was dein Lebenslicht aufleuchten lässt wieder. Ich verlasse mich auf dich. Vers 17, sieh mich freundlich an, Herr. Psalm 31. Herr, schau nicht so traurig. Sei nicht so traurig über mich. Herr, schau freundlich mich an. Herr, lächle mich an. Herr, sei nicht enttäuscht über mich. Also, das soll Jesus in dir sehen. Jetzt, zu Zeiten Davids war das noch nicht der Fall. Jesus war noch nicht gekommen. Weine nicht über mich, so wie du damals, Herr Jesus, über Jerusalem geweint hast. Gott sei nicht so traurig. Weißt du, wenn Gott traurig ist, dann regnet es. Gibt Erdbeben und Katastrophen und Krisen und drunter und drüber. Herr, sei freundlich zu mir. Sei freundlich zu mir. Gott selbst ist es, der Licht in deinem Leben bringt. In dem Moment, wo Gott anfängt, über dich zu lächeln und zu sagen, guck mal, du gefällst mir. Du hast recht gemacht. Ich freue mich. Und dann Bergung ist in dir. Psalm 31, Vers 21. In deiner Nähe sind sie geborgen, vor allen Ränken sicher unter deinem Dach. In deiner Nähe. In deiner Nähe. Weißt du, die Raubtiere draußen in der Natur gehen meistens nachts auf die Jagd. Und die jagen andere Tiere, so Rentiere und so weiter, die tagsüber grasen gehen, die werden nachts von den anderen gejagt. So, und der Teufel ist immer nachts unterwegs. Wenn du schläfst, im Bett liegst, Träume hast und Gedanken hast, so für dich allein bist, da kommt der Teufel. Und da brauchst du das Licht Gottes, das er über dich wacht und hütet. In deiner Nähe sind sie geborgen, vor allen Ränken, sicher unter deinem Dach. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe auch manchmal schon Stunden in meinem Leben gehabt als kleiner Junge. Weißt du, Meine Eltern, ja, die sind nicht weit fortgegangen, aber manchmal sind sie fortgegangen. Aber für mich war es immer so tröstlich, wenn ich wusste, der Vater sitzt in der Küche und Mutter, die reden noch ein bisschen und unterhalten sich. Und wir sind im Zimmer und wir sehen so durch Türspalt so ein kleines Licht drüber. So ein kleines Licht. Das war so tröstlich. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht verlassen. Die Eltern sind da. Herr, wenn ich dein Licht sehe, weiß ich, ich bin nicht verlassen. Die sind zu Hause. Das Licht brennt. Ich bin nicht aufgegeben. Ich bin in Jugoslawien, das war furchtbarer Winter und Wölfe heulten, alles mögliche. Was war schrecklich? Viel Schnee, eiskalt, Auto eingebrochen und so bin ich in Jugoslawien. Und wir mussten, wir konnten bald nicht mehr weiterfahren und dann sehen wir in der Ferne, in der Prärie, ein Haus und da brennt ein Licht. Da gab es mir plötzlich Hoffnung. Hier gibt es noch Menschen, hier gibt es nicht nur Wölfe und Raubtiere, hier gibt es auch noch Menschen. Dann da brennt ein Licht. Und wie schön ist zu wissen, für mich brennt ein Licht. Gott hat für mich eine Kerze angezündet. Gott erwartet mich. Meine Eltern sind zu Hause. Also das Licht in der Küche brennt, auch wenn ich nichts höre. Ich weiß, sie sind da. Sie haben das Licht noch nicht ausgeschaltet. Und wie schön ist, wenn Gott in deinem und in meinem Leben das Licht noch nicht ausgeschaltet hat. Solange du unter Gott bist, bist du am Leben. Solange hält Gott die ganzen Fresser, die ganzen Raubtiere, die ganzen Biester, das ganze Geschmeiß von dir fern, Malachi 3, geht es dir gut und blendend. Du beteiligst ja Gott an deine Finanzen und Gott übernimmt dann die Verantwortung für dein Leben. Die sind da in der Küche, da kommt niemand durch. Jalousie sind zu. Jetzt hast du jemanden, der auf dich aufpasst, der Vater und die Mutter. Und jetzt ist Gott an der Arbeit. Jetzt ist Gott an der Arbeit. Wenn du deinen Zehnten gegeben hast, dich Gott hingegeben hast, dich Gott anvertraut hast, dein Leben dem Herrn geöffnet hast, dann ist Gott nachher in deinem Leben auch bei der Arbeit. Und selbst wenn du Fehler machst, und Kinder Gottes, wir machen Fehler, lass uns ganz ehrlich sein, und wir sollten uns da gar nichts vormachen, aber wir haben immer das Licht. Und Gott, und wenn das Licht brennt, du weißt, ich kann nach Hause kommen. Ich werde erwartet. Auch wenn es weit weg noch in der Prärie ist irgendwo. Hiob, Kapitel 2. Diese Menschen ging es nicht gut. Hiob könnte unser Zeitgenosse sein, heute leben. Hiob Kapitel 2, Vers 9 bis 10. Hiob lag am Boden, er war am Ende. Er hatte alles verloren, was ein Mensch nur verlieren kann. Er war in der Finsternis und im Totenreich schon wahrscheinlich. Und da kam seine liebe Frau und sagte, sag doch deinem Gott ab. Denn die Frau hat mitgelitten, denn die hat auch alles verloren. Ihre Kinder und ihr Hab und Gut und ihr Auskommen, ihre ganze Existenz, ihr ganzes Ansehen. Sag doch deinem Gott ab. Lass doch Gott in Stich. Er hat dich so in Stich gelassen, guck mal. Sag doch deinem Gott ab. Er hat dich so gestraft und gezüchtigt, dich zerstört und ruiniert und dich fertig gemacht. Du solltest auf Gott böse sein und ihm den Rücken kehren und deinen Weg gehen. Das ist was passiert, was der Teufel, wie er dir das Licht stehlen möchte, dass du nicht mehr glaubst und nicht mehr Gott vertraust. Und seine Frau versucht, mehr Dunkelheit in seinem Leben zu bringen als Licht. Eigentlich sollte sie ermutigen und sagen, guck mal hier, freu dich jetzt, lass uns zusammen Gott danken. Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns Gott sagen, es ist genug, Herr. Nein, sag deinem Gott ab. Aber in meiner Bibel heißt es, über die Lippen Hiobs kam kein böses Wort. Und das böse Wort wäre gewesen, Gott, ich sage dir ab, rutsch mir den Puckel runter, bleib gestohlen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Guck mal, wie du mich behandelst. Ich habe dich lieb gehabt, ich hab Ehrfurcht vor dir, ich habe Respekt vor dir, aber was machst du mit mir? Ich mache nicht mehr mit dir. Aber über seine Lippen kam kein böses Wort. Und bevor die Sonne aufgeht, bevor bei dir dieses große Licht Gottes aufgeht, bevor du wieder aufatmest und auffährst wie ein Adler, muss das passieren, was beim Hiob passiert. Da kommen Leute, sag doch deinem Gott ab. Kündige, lass die Gemeinde sein. Geh nicht mehr hin, das bringt dich sowieso nicht. Der ganze Glaube, das ganze Beten, das ganze Geben, alles ist zwecklos. Kennst du solche Gedanken? Das sind teuflische Gedanken natürlich. Oh, gib's ab. Und da wird die Dunkelheit noch größer, wenn du das machen würdest, wenn du auf diesen Lügen eingehen würdest. Doch wie reagiert Hiob? Und Worte sind Reaktionen. Und diese Reaktion bringt die Wende in seinem Leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sieht gar nichts, hört gar nichts, erlebt nichts, erfährt nichts. Aber er bekennt öffentlich laut vor seiner Frau gegenüber, vor dem Schicksal, vor der Katastrophe, vor den Ruinen, vor den niedergebrannten Grundmauern. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass uns das zusammen sagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann wurde das Schicksal Hiobs gewendet. Wenn du weißt, dass dein Erlöser lebt, nicht was die anderen wissen, du musst es wissen, mein Erlöser lebt. Und als Letzter, der sich aus dem Staub erheben wird, ist der Herr, der wird dann die Lichter anmachen oder zumachen oder was weiß ich auch alles, das wird alles der Herr machen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da begann für Hiob eine neue Zeit, die Wende, die Sonne geht wieder auf und ich weiß nicht, ob du schon festgestellt hast, wenn die Sonne aufgeht. Weißt du, wann die Sonne aufgeht? Eine Minute nach Mitternacht. Wenn diese Erde sich gedreht hat und sich der Sonne wieder zuwendet, aber es dauert noch 4-5 Stunden, bis die Sonne wirklich strahlt, bis du so einen Silberstreif am Horizont siehst. Aber die Sonne ist um Mitternacht aufgegangen. In dem Moment, wo sich die Erde zur Sonne zuwendet, wo du dich zum Herrn zuwendest, in dem Moment geht die Sonne in deinem Leben auf. Aber du musst noch 4-5 Stunden warten, bis es Licht bei dir wird, bis die Sonne aufgeht. Und der Gerechte, der Gläubige wartet auf den Herrn wie der Wächter am Morgen, heißt es in der Bibel. Wann wird's hell? Wann wird's hell? Wann wird's hell? Ich weiß, es wird hell, aber wann wird es hell? Und so, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das Wunder beim Hiob passierte, er bekam alles doppelt zurück. Lass dein Licht nicht auspusten, sondern erst recht, oh Herr, dieses kleine Lichtlein, diesen glimmenden doch, lösche nicht aus, oh Herr. Lösche diesen glimmenden doch nicht aus. Dieses bisschen Hoffnung, dieses bisschen Glauben, dieses bisschen Zuneigung zu dir oder was es auch immer ist. Diesen kleinen Jesus in mir, Herr, lösche das nicht aus. Nimm deinen Geist nicht von mir, wie David es betet. Und von dem Moment, wo du sagst, Herr, ich weiß, dass du lebst, von dem Moment wendet sich das Blatt, wendet sich dein Schicksal und du kriegst das Doppelte wieder zurück. Gott hält auf diese Art und Weise den Fresser von deinem Leben. Dann geht diese Sonne auf. Der Gläubige wartet immer auf den Herrn. Herr, ich weiß, dass du lebst. Aber natürlich, der Teufel kommt und sagt, sag deinem Gott ab. Und das würde heißen, kürze alles bei Gott, streiche den Zehnten, streiche das Opfer, streiche das, streiche alles, was du bisher gewusst und gekannt hast. Alles war nichts. Und du wirst merken, wie du plötzlich mehr und mehr versinkst und versumpfst und stirbst. Aber du sollst jubeln und freuen in dich, in deinem Gott. In der Bibel heißt es einmal, wer Dank opfert, der preiset mich und ich werde ihm den Weg des Heils zeigen. Fang an zu danken. Ich weiß, dieser arme Hiob hat überhaupt nichts gewusst. Seine drei Freunde, die haben ihn so philosophisch behandelt und psychologisch bearbeitet, dass es ihm fast der Kopf rauchte. Dass er sogar dafür beten musste, Herr, hilf, dass diese ganzen Freunde da, das, was sie da mir erzählt haben, das ist alles nicht hieb- und stichfest. Der Teufel möchte ausnützen, dass du in deiner Not noch tiefer fällst. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Preise Gott und dein Schicksal wendet sich. Es wird Tag in deinem Leben. Als Paulus und Silas im Gefängnis um Mitternacht den Lobgesang anstimmten. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Die haben wahrscheinlich viel gesungen, nicht viel singen können. Du hast einen Stock und der hat einen Stock, verstehst du, ist da so ein Stock drin und so weiter. Aber die haben das getan, was sie konnten, so schwach wie sie waren. Es kommt nicht auf den perfekten Gesang, es kommt, was sagt das Herz? Wie singst du in deinem Herzen? Nicht, was du über deine Lippen bringst, sondern was für ein Gesang hast du in deinem Herzen? Wenn du voll Heiligen Geistes bist, wirst du aus deinem Herzen singen, mit Zungen oder ohne Zungen, mit Stimme oder ohne Stimme. Du wirst Gott loben. Und sie fingen an mit dem Lobgesang. Sie sprachen den Lobgesang. Jesus sprach sogar den Lobgesang, konnte auch nicht mehr singen, hat die Stimme verschlagen. Du musst wissen, du wirst morgen gekreuzigt und dann kannst du auch nicht mehr groß jubeln. Aber er sprach und sagte, Vater, ich danke dir, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du es offenbart. Jesus jubelte in seinem Herzen. Fang an, in deinem Herzen zu jubeln. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist das Licht, das Gott anzündet in der Katastrophe, in der Not. Und dann wirst du Dinge erleben, dann wirst du jubeln vor Freude, wenn du den Herrn diese Offenbarung erlebst. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Jetzt wird es Licht in meinem Leben werden. Du brauchst eine Offenbarung über deine Hingabe. Eine Offenbarung vom Himmel. Du brauchst Urlaub im Himmel ein bisschen, ein paar Stunden vielleicht, eine Minute reicht dir auch schon aus. Ach so mein kleiner Ausflug in die Herrlichkeit Gottes. Wenn du einmal den Himmel gesehen hast, dann kannst du nicht mehr lassen. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Dann jubilierst du. Die ihn lieb haben, Da ist die Betonung. Nicht nur das, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat. Das ist nur ein Teil des Verses. Der andere Vers ist, die ihn lieb haben, die seine Erscheinung sogar noch lieb haben, die sie noch gar nicht kennen. Dieses Licht, das aufgeht, seine Erscheinung, die seine Erscheinung lieb haben, denen hat er das alles bereitet. Und denen geht ein Licht auf. Du brauchst die Erleuchtung über deine Zukunft. Brauchst du einen Traum vom Himmel, vom Thron Gottes. Deshalb, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer ein schwaches Leben führt, der wird immer murren und kritisieren und alles wird Last sein. Aber wenn du sagst, danke Herr, ich habe dieses Licht. Und Gott hat viele Lichter angezündet. Und Gott will durch so viele Dinge in deinem Leben reden. Und höre auf die Sprache Gottes, was Gott zu sagen hat. Du brauchst diese himmlische Erscheinung. Und zwar nicht nur eine, sondern jeden Tag eine Erscheinung brauchst du, wo Gott dir erscheint, in irgendeiner Form und Weise. Und am meisten erlebst du beim Geben. Während wir geben, etwas, ein Stück von uns geben, in welcher Form auch immer, da fangen wir an, Erscheinungen zu haben. Fangen an, Segnungen zu erleben. Und da findet, während du bei woanders ein Licht anzündest, bei Gott ein Licht anzündest, an Gott dich verausgabst, in Gott was investierst, wird in dir von Gott was investiert. Und plötzlich, Halleluja, oh Glory, Herr, ich habe es dir gegeben. Ist es angekommen, Herr? Und dann fragst du es, Herr, ist es angekommen? Manchmal schicken Leute mir einen Brief oder irgendetwas, eine Gabe, und dann rufen sie an, ist die Post noch gar nicht bei mir gewesen, ist es schon angekommen? Und so darfst du auch manchmal beim Herrn fragen, Herr, ist es schon angekommen bei dir? Und wenn du Gott lobst und dankst und preist, und Herr, ist es schon bei dir angekommen? Und wenn der Herr sagt, ja, ist angekommen, dann ist ein Licht angezündet. Dann weißt du, das Problem ist jetzt in guten Händen, ist gut angekommen. Wer von Gott einmal erleuchtet wurde, der fürchtet sich nicht mehr vor den Problemen um ihn. Der weiß, ich bin angekommen bei Gott, ich bin von Gott angenommen, mein Haus wird gerettet, egal was passiert, egal was kommt. Und alles, was ich tue, ist nicht vergeblich, nicht umsonst. Das kommt alles bei Gott an. Und alles, was du denkst, es ist vergeblich, es ist nicht vergeblich. Und was du denkst, es ist wichtig, ist unwichtig bei Gott. Weißt du, Gott hat ganz andere Prioritäten. Lass es. Und du siehst die Dinge im Lichte Gottes. Die meisten Leute sehen nur in ihrem Licht. Ja, was ich weggegeben habe, ist weg. Nein, was du umsonst weggegeben hast, das kommt bei Gott. Aber das siehst du nur, wenn du das Licht Gottes hast. Da siehst du, das kommt im Himmel an. Aber sonst ist eine Blockade da. Du siehst nur, das ist weg und ich hab's nicht. Aber du siehst nicht, dass Gott für dieses Wenige multipliziert das. Gott multipliziert durch das, was du weggibst, all die Dinge. Also das ist, du gibst ein oder zwei Cent weg und Gott nimmt das dann mal 1000. Und da kannst du ausrechnen, wie viel das ist. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist mehr als 1000. Überleg einmal, wenn du einen Tag im Gottesdienst bist, du verlängerst dein Leben um 1000 Tage. Ein Gottesdienst. Heute mit dieser Versammlung, heute an diesem Gottesdienst, hast du dein Leben um 1000 Tage verlängert. Und überleg, wenn du 50 Gottesdienste besuchst im Jahr, wie viele Jahre du deine Ewigkeit verlängert hast. Ein Tag ist mehr wie 1000 Jahre und ein Tag, also in deinem Haus, in deiner Gegenwart. So, Gott nimmt alles mal 1000. Mal 1000. Es ist nicht umsonst, wenn du Gott dienst und du denkst, es ist vergeblich, was habe ich davon? Nein, wenn du das im Licht Gottes siehst, dann hat es großen Wert. Noch ein Psalmwort, Psalm 127. Der Herr selbst muss das Haus bauen, sonst arbeiten die Bauleute vergeblich. Der Herr selbst muss die Stadt beschützen, sonst ist jede Wache umsonst. Was könnt ihr denn ohne dem Herrn erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in der Nacht, kannst auch bei drei Firmen gleich beschäftigt sein. Mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was habt ihr, was ihr zum Leben braucht. Aber seinen Freunden gibt er alles im Schlaf. Gott zündet es an. Gott sorgt für das andere Feuer. Wenn du Gott dienst, dann dient er dir. Denn seinen Freunden gibt er im Schlaf. Ist Jesus in dir? Bist du sein Freund? Und wenn du Jesus in dir hast, bist du ein Gottesfreund. Auch wenn du der größte Gottesfeind gewesen wärst. Kannst nicht. Du kannst nicht Jesus in dir tragen und Gottesfeind sein. Du hast jetzt den Sohn Gottes in dir und hast noch den Heiligen Geist obendrauf, noch als Zugabe. So, du kannst nicht ein Feind Gottes sein. Also seinen Freunden gibt der Herr im Schlaf. Gott hat mir, der Kontakt dieser Rundbrief wird jetzt verschickt, nächste Woche. Und Gott hat mir ein paar Gedanken gegeben. Ich filtere so ein paar Sachen raus, was Gott mir gegeben hat oder gesagt hat. Und Gott hat an mir einen Gedanken, während ich so betete und fastete, hat Gott zu mir gesagt, schreib das nieder. Und ich fing an zu schreiben, plötzlich war dieser Kontakt fertig. All das, was Gott so gesagt hat, mit ein paar Stichworten noch dazu, wo ich dann die Bibel gesucht habe, wo das steht. Gott sagte, bevor ich deine Probleme löse, erlöse ich dich zuerst einmal. Bevor Gott deine Probleme löst, erlöse er dich. Du bist für mich wichtiger als deine Probleme. Und Bruder, Schwester, du bist für Gott wichtiger als alle deine Probleme zusammen. Gott löst nicht deine Probleme, zuerst macht er dich reif. Und er sagt, ich will dir zuerst dienen. Bevor ich deine Probleme löse, hör mir zuerst mal zu, ich will persönlich mit dir reden, dir was offenbaren, was zeigen. Ich will dich zuerst einmal reif machen für die Lösung der Probleme. Du kannst die Probleme nicht lösen, du musst erst mal reif werden für die Lösung der Probleme. Ich will dir Charakterstärke und den Willen, das Problem wirklich zu lösen, geben. Die meisten Leute, die haben nicht den Wunsch, den Willen, die möchten gerne, aber sie schaffen es nicht. Du sollst zuerst die Werkzeuge von mir bekommen, damit die Situation mit meiner Hilfe verändern kannst. Ohne die Waffen, ohne das Handwerkszeug bist du ineffektiv und kannst nichts erreichen. Also zuerst muss Gott uns fertig machen. Die Not und der gute Wille zur Veränderung allein reichen es nicht aus. Und er hat zu mir gesagt, oder sagte, ich will dich qualifizieren für die Aufgaben, die vor dir liegen. Ich will dich kühn machen und mutig machen. Ich will aus Verlierern Gewinnern machen, zuerst einmal. Du musst zuerst einmal dieses Gefühl haben, ich bin ein Gewinner. Du musst dieses Feuer fangen, du musst ergriffen sein vom Feuer Gottes. Ich bin ein Gewinner, ich bin ein Sieger, ich bin ein Überwinder. Gott will mit mir Geschichte machen und Geschichte schreiben. Die Vorbereitung ist wichtig für die Lösung deiner Aufgaben. Und je mehr du von Gott verstehst, desto besser kannst du ihm dienen. Je mehr Licht du hast, desto besser kannst du auftreten. Du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und du widersprichst dem Teufel. Aber wenn du keine Erkenntnis hast, keine Gotteserkenntnis hast, dann babbelt er und babbelt und babbelt er. Und dann fängst du an, mit ihm zu diskutieren. Und dann wirst du eingewickelt und verdreht. Und viele Leute eifern im Unverstand. Glaube und verstehe, was Gott dir erklärt, was er so in deinem Herzen anzündet, was er dir sagen möchte, damit du deinen Traum, deine Vision, deine Berufung, deine Bestimmung ausleben kannst. Gott hat einen ganz großartigen Plan für dich, aber zuerst muss das Licht angezündet werden. Gott will dich zuerst mit seiner Kraft ausrüsten. Und nur die, die auf den Herrn schauen und absolut den Herrn vor Augen haben, die bekommen neue Kraft, und zwar ständig. Die fahren auf, die laufen und werden nicht müde. Die, die an der richtigen Quelle sitzen, am Herrn, Christus in uns. Psalm 34, Vers 10, wer ihm gehorcht, also sich ihm unterstellt, der kennt keine Not. Und wir müssen uns selber fragen, Herr, ich habe Not. Herr, du siehst, wie es mir fehlt, wie es in meinem Leben zugeht. Denk an diese Leute, die mir ständig schreiben und die du auch so in deiner Umgebung kennst. Wer ihm sich richtig unterstellt, der kennt keine Not. Entweder ist es Wort Gottes, entweder ist es wahr, oder reiß es aus deiner Bibel raus. Hat es in deiner Bibel nichts zu suchen. Prüfe es. Selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger. Doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was zum Leben nötig ist. Selbst starke Löwen kriegen manchmal keine Beute. Können jagen und jagen und jagen, arbeiten und arbeiten und arbeiten. Schuften und schuften und schuften. Wer den Herrn kennt, wer den Herrn in sich hat, der kennt keine Not. Denn um Jesu willen, Gott muss dich versorgen, Gott muss dich durchbringen, Gott muss für dich sein. Gott bringt in deinem Leben alles, was nötig ist, weil Jesus in deinem Leben ist. Hat Jesus je Mangel gehabt? Nein. Gott will mit dir zum Ziel kommen. Und Gott weiß, was du heute brauchst und wie viel du heute brauchst. Er weiß, was er dir anvertrauen kann. Er weiß, wer dir heute helfen könnte und sollte. Und wie viel Licht du heute brauchst. Und du kriegst nur so viel Licht, wie du benötigst. Für kleine Aufgaben, kleine Lichter. Große Aufgaben, großes Licht. Wie dein Dienst ist. Und so wie du dich dem Herrn zur Verfügung stellst, so viel Licht bekommst du in deinem Leben von ihm. Göttliches Licht, nicht menschliches Licht. Wie komme ich zu diesem Licht? Ich will eine kleine Geschichte erzählen, passiert in London. Ich habe nur darüber nicht groß nachgedacht, aber wir haben dort campiert mit meinem Sohn im Zentrum, in der Nähe von Westminster, in der City. Wir campieren dort und da ist eine U-Bahn-Station und die heißt Charing Cross. Das ist eine der 17 großen U-Bahnhöfe in London, wo die U-Bahnen kreuzen, riesige U-Bahn-Station, Charing Cross. Also Charing Cross. Und wir sind dort gewesen, auf der einen Seite ist die Themse und auf der anderen Seite, auf der Nordseite, ist ein Denkmal mit dem Kreuz. Ein schwarzes Kreuz drauf und ein Denkmal. Und jemand hat mir die Geschichte erzählt oder uns die Geschichte erzählt. Wir haben so einen Taxifahrer gehabt. Wir sind nicht nur der Bahn gefahren und nicht bei diesem Charing Cross dort ausgestiegen oder angehalten, der hat uns ein bisschen erklärt. Und hat gesagt, eine nette kleine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte gebe ich weiter. Wie dieses Charing Cross, dieses führende Kreuz oder verbrannte Kreuz oder sorgender Kreuz oder fürsorgende Kreuz, wie diese Bahnstation ihren Namen bekommen hat oder ihre wahre Identität. Irgendwo nach der Erbauung der U-Bahn-Station und da ist ein kleines Mädchen ausgestiegen aus der U-Bahn und fängt an zu heulen. Ich bin verloren und ich weiß nicht, wo ich raus soll und weint und weint und weint. Dann kommt der Polizist und sagt, Mädel, weißt du, wo du hin musst? Nein, wenn ich das wüsste. Und weißt du, wie du heißt? Ja, das sagt sie, aber weißt du, wo du wohnst? Ich finde nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss oder wie ich da hinkommen soll. Ja, was weißt du ungefähr? Ja, weißt du, wenn ich das Kreuz sehe, von dem Kreuz weiß ich den Weg nach Hause, kann ich ganz allein nach Hause laufen. Wenn ich das Kreuz sehe, und dem Polizisten fiel ein, dieses Denkmal da, das dort stand, so von einer alten, ehemaligen Kapelle, dieses Kreuz, und sagte, das Kreuz, ich bring dich zum Kreuz, und hat zum Kreuz hingebracht, und dann sagt, jetzt weiß ich den Weg, dort muss ich hingehen. So diese Geschichte hat mir dieser Taxifahrer dort erzählt, von dieser Station, dass die Station auch so den Namen dementsprechend bekommen hat, also auch so geblieben ist und alle wollten, das ging also wahrscheinlich auch durch die Presse, in welcher Form auch immer, dass dieses kleine Mädchen durch das Kreuz nach Hause gefunden hat. Aber bis zum Kreuz, da plärrst du. Und das geht mit dir und mit mir. Und weißt du, bis das Licht aufgeht, aha, hier, das ist der Weg. Hier habe ich gewusst vom Kreuz, wie ich nach Hause komme, das weiß ich. Ich muss zum Kreuz kommen. Und Geschwister, das ist auch meine Botschaft, womit ich ende heute Abend, zum Kreuz. Bis zum Kreuz, wir wissen nicht, brauchen wir Führung, brauchen wir Anleitung, brauchen wir Polizeischutz, wir brauchen alles Mögliche bis zum Kreuz. Aber wenn du am Kreuz mal angekommen bist, das Kreuz gesehen hast, dann weißt du, wie du nach Hause kommst und wie es weitergeht. Das große Problem im Leben so vieler Christen ist, die sind noch nicht zum Kreuz gekommen. Die sind auf dem Bahnhof und wenn du auf der einen Seite aussteigst, dort auf dieser Bahnstation, dann bist du gleich im Fluss. Da ist ja gleich auf der anderen Seite das Wasser, die Themse. Und auf der anderen Seite, Nordseite, da ist dieses Denkmal mittendrin auf dem Platz da und Charing Cross. Und ja, von hier weiß ich nach Hause. Wenn du am Kreuz gewesen bist, weißt du, wie du zum Vater nach Hause kommst. Das ist die Kreuzung, die Station, das Kreuz. Hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe. Wenn ich nur das Kreuz finde, wenn ich nur das Kreuz sehe, wenn ich nur am Kreuz angekommen bist. Und das ist, wie Gott ein Licht anzündet. Gott will dich ans Kreuz bringen. Und vom Kreuz weißt du nachher nach Hause, wie es weitergeht. Dann, du bist schon den Weg vom Kreuz schon so oft gegangen in der Ewigkeit oder wo auch immer vor Grundlegung der Welt. Du weißt, wie vom Kreuz weitergeht, aber bis zum Kreuz. Und Brüder und Schwestern, das ist unser Stress. Und das ist unsere Plagerei hier unten, bis ich zu dieser Seite kommt, den richtigen Ausgang habt, bei dieser Größe vom Bahnhof, wenn du einmal dort gewesen bist, ist ein riesiger Bahnhof, dann diese langen Rolltreppen und so weiter. Aber das Kreuz, wenn ich das Kreuz habe, wenn ich das Kreuz sehe, dann weiß ich, wo ich bin. Wenn du das Kreuz in deinem Leben hast und dort am Kreuz angekommen bist, dann weißt du, wie es jetzt weitergeht. Da muss dir niemand mehr vorpredigen, da muss dir niemand mehr vorsingen, da muss dir niemand was vorbeten. Dann führst du das Auferstehungsleben und du bist zu Hause. Lass uns aufstehen und wir wollen beten, einfach ins Gebet gehen heute Abend. Herr Jesus, wir möchten auch zu diesem Charing Cross kommen, zu diesem Kreuz, das uns weiterbringt, das uns ans Ziel bringt, das uns zur Vollendung bringt. Herr, du starbst am Kreuz und an dir möchten wir uns orientieren, wie es jetzt weitergeht. Wir sind in dieser Welt verloren, aber wir brauchen dieses Licht Gottes. Und du hast auf Golgatha dort, auf diesem Hügel weit weg, ein Kreuz für uns aufgerichtet. Und von diesem Kreuz, wenn wir dort gekommen sind, wissen wir, wie es in unserem Leben weitergeht. Da brauchen wir keine Erklärung mehr, keine Kommentare mehr. Herr, da sind wir bestens informiert, denn wir kennen diesen Weg von Ewigkeit her. Herr, dieses Monogramm Gottes ist in uns, aber bis zum Kreuz. Heiland, wir haben uns verirrt, wir haben uns verlaufen, wir haben keine Ahnung mehr. Herr, zeig uns das Kreuz Jesu Christi wieder ganz neu und zünde uns das göttliche Licht in unserem Herzen. Leg deine Hand auf dein Herz. Und lass uns heute Abend so beten. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein in mein Leben. Zünde in mir das ewige Licht Gottes an. Gib mir Glauben, gib mir Hoffnung, gib mir Kraft, und dass du immer größer wirst in meinem Leben. Ich muss abnehmen und er muss in mir immer mehr zunehmen. Heiliger Geist, mach Jesus in mir groß. Und Vater im Himmel, bewahre mir Jesus in meinem Herzen. Und Satan, und du hast keinen Recht, mir Jesus aus meinem Leben zu nehmen. Er ist mein und ich bin sein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Wir sagen zusammen Amen. Amen.